Folge 31, die Retro-Tastisch direkt beginnt. Heute unsere Themen. Warum hat Dennis nur ein N im Namen? Ist Carsten wieder einmal krank? Und was zum Henker hat Christoph sich da in seinen komischen Amiga eingebaut? Moin, Jungs.
Was? Ich habe gar nichts in den Amiga eingebaut. Das war der Dennis mit einem N.
Der Dennis mit einem N hat was in deinen Amiga eingebaut?
Das weiß ich selber nicht.
Hallo, Dennis.
Hallo, ich bin Kühlschrank.
Ach so, ah, ja, jetzt, da kommt das Brummen her, Mensch.
Ich hole euch da draußen mal ab. Wir haben gerade schon ein bisschen geschnaggelt. Beziehungsweise der Dennis, der Christoph und der Carsten. Hallo, Carsten.
Hallo, ich bin auch gar nicht krank. Tatsächlich nicht.
Ja, du bist kopfkrank, aber das ist ein anderes Thema. Hart an einem Helm heißt die Krankheit. Bitte. Der Christoph, nein, der Dennis hat dem Christoph sein Amiga gebaut, reanimiert. Was habt ihr eigentlich da jetzt genau gemacht? Komm, schieß mal los. Ich habe gerade schon kein Wort verstanden, dann sollen es die anderen auch nicht. Also, redet weiter.
Das kann der Christoph erklären, dann kann ich gleich sehen, ob er aufgepasst hat, was ich
ihm erklärt habe. Also, ich habe mir beim Dennis ein Amiga 500 bestellt mit einem Special Board, was links an der Seite angestöpselt wird, wofür die Festplatte angestöpselt worden ist, falls sich die jemand für teuer Geld gekauft hat. Und darüber habe ich die Möglichkeit, mehr Speicher zu haben, wobei bisher mir das noch nicht viel gebracht hat, leider, weil mir fehlt ja noch Speicher, aber das kommt ja noch. Mehr Power habe, weil da ein besserer Prozessor drin steckt. Aber hallo. Und da sind Kartenleser drin, da habe ich so gesehen eine Festplatte in dem Amiga dann drin. Ich boote also dann direkt die Workbench von der Festplatte. Und über die andere Speicherkarte kann ich, ist halt wie ein Wechseldatenträger, da kann ich halt...
Raubkopierer!
Nein, alles legal natürlich, aus dem Internet. und jetzt habe ich halt einen Amiga 500 da stehen. Dann habe ich noch natürlich das Special-Kabel mir damals mal gekauft. Und dank Dennis habe ich mir dann noch so einen HDMI SCART-Adapter-Konverter-Dings gekauft, der dann dadurch den SCART-Adapter ein wunderbares Bild auf den jetzt 4:3 NEC-Monitor, den ich da hängen habe, liefert. Und somit habe ich ein Amiga 500 da stehen, mit dem ich alle Spiele, die ich ganz legal im Internet finde, spielen kann. Zur Not kann ich auch noch eine Diskette reinschieben.
Jo. Ja, gut. Aus technischer Sicht, dieses Seitenadapter, was er meinte, ist eine ACA 500 Plus.
Genau.
Diese Festplatte, die er meint, ist eigentlich eine CF-Karte.
Ja.
Und es gibt auf dieser Karte halt noch einen AUX-Slot, wo du praktisch dann deinen Datentransfer ganz einfach vom PC über diesen AUX-Slot, also ein AUX-Slot ist also ein ganz normaler CF-Karten-Slot, noch ein zusätzlicher auf dem Board. Und du kannst praktisch auf die CF-Karte am PC irgendwelche Dateien spielen und die dann per AUX, also per diesem zweiten Kartadapter praktisch direkt in den Amiga spielen und auf die Workbench praktisch dann ziehen. Das ganze Ding ist sogar hotplug-fähig, also du musst also nicht mehr den Rechner ausschalten. Das ist eine ziemlich bequeme Sache, das Ganze. Mhm. Speicherprinzip ist einfach das Problem im Moment, dass er einen REV6-Board hat und da ist nicht genügend, oder naja, es ist nicht für alles genügend Chip-RAM vorhanden. Der Amiga arbeitet mit 512 Kilobyte Chip-RAM und er braucht, um WAD-Load-fähig zu sein, für die meisten Spiele eigentlich 1 MB. Das bedeutet, man muss jetzt das Board entsprechend umgestalten mit einem anderen Agnus-Chip und einer entsprechenden Slot-Erweiterung, um dann halt einen MB-Chip-RAM zu haben.
So. Genau, dann kann ich so Perlen wie Dune 2 und Gunship 2000 spielen.
Ja, ich schicke dir heute Abend ganz viele Fotos von Dune 2.
Nein.
Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Amiga. Ich würde ganz gerne auch wissen, welche Note hat denn Chris für sein Referat bekommen, was er gerade gehalten hat?
das war ein befriedigend.
Ne? Was? Okay, nur weil ich keine Fremdwörter benutzt habe, oder was?
Nee, weil du keine Ahnung hast, das glaube ich da.
Ja, okay, also ganz ehrlich, das muss man ja auch fairerweise sagen. Das Interessante, warum ich auch so in diesem ganzen Homecomputer-Amiga-Fieber versunken bin, ist halt einfach, es ist was grundlegend anderes als eine Konsole. Ne? Bei einer Konsole, also hardware-seitig, machst du in der Regel nichts, außer dass du vielleicht mal einen RGB-Mod einbaust, steckst
ein Spiel rein. Oder Wasserkühlung.
Ja, kannst du. Ja, in der PlayStation 3 habe ich das eingebaut. Ist ziemlich interessant, das Ganze. kann man dann, steckst du das Spiel rein und fängst an zu spielen. So, beim Amiga geht das halt eben mal nicht so einfach, weil du hast erstmal die Hardware-Seite, das musst du erstmal alles herrichten, damit es halt auch läuft. Und dann ist dann da noch die Software. Und da gibt's acht Millionen Variationen, alles ist inkompatibel mit irgendwas. Und ja, das ist schön, wenn man da jemanden hat, der das schon einmal alles mal durchgangen hat. Ja, ich habe da auch so jemanden, der mir softwareseitig immer hilft. Vielen Dank an dich, Rainer. Auf jeden Fall, ja, für mich war es ein hartes Trial and Error und beim Krizzle ist es halt das Gute, dass ich da halt vorher schon assistieren konnte und dass er da also praktisch Zeit und Geld und Nerven und graue Haare gespart hat und sich damit nicht alles selber auseinandersetzen musste.
Also ich habe ja auch früher einen Amiga 500 gehabt und habe da so semi-gespaltene Gefühle dran. Ich habe das Ding zwar geliebt, habe auch viele Spiele gespielt, aber das Problem ist, irgendwie konnte man damit nicht speichern und irgendwie hat er doch eine Macke gehabt. Krizzle weiß, was ich meine.
Ja, dort ist das Problem, dass du, also den Amiga, den wir damals hatten, der hatte die Speicherweiterung auf 1 MB gehabt. Den Amiga, den du hattest, der hatte diese Speicherweiterung nicht. Und dadurch liefen einige Spiele damals schon. Also ganz schön 2000 ja. Konnten wir bei dir zum Beispiel nicht spielen.
Ja, aber ich hatte unten so eine kleine silberne Box schon drin.
Ja, aber die war wahrscheinlich für irgendwas anderes gedacht. Weil du hast ja, wenn wir die Workbench da drin geladen haben, hat er nicht gesagt, dass du 1 MB hast, sondern nur 512.
Genau, aber das waren, genau.
Das ist ja das Verrückte an der Sache. Deshalb weiß ich nicht bis heute, was du da unten drin hattest. Oder das Ding war einfach kaputt.
Ich tippe auf Kontaktproblem.
Ja, aber das ist schon 100 Jahre her, da waren die Dinger ja noch fast neu.
Ja, trotzdem, du hast früher auch in deine Gameboy-Spiele gepustet, weil die nicht erkannt wurden.
Das stimmt, niemand, das mache ich heute noch. Niemand hat in
Gameboy-Spiele gepustet, weiß doch jeder, dass man das nicht macht.
Ja, ja, klar. Das war übrigens Bestandteil der Spielanleitung. Da steht
niemand hatte die Absicht, in ein Gameboy-Spiel zu pusten.
Genau.
Also Dennis, ich kann dich beruhigen, das lag nicht an einem ich sag mal, Bedienfehler von dir oder an einem defekten Amiga, dass du nicht speichern konntest, das ist eigentlich so, der Amiga 500 hatte nie eine Festplatte. Also serienmäßig hatte er keine.
Also, nee, sagen wir mal so, ich weiß, warum ich meinen Bundesliga-Manager professionell nie speichern konnte. Ja, weil also, ich hatte die originalen Disketten verlegt, weißt du? Und
da kam ja, dann irgend so eine Meldung, ne?
Also tendenziell ging das früher schon. Man brauchte halt ein zweites Diskettenlaufwerk, auf dem man dann gegebenenfalls einen Spielstand speichern konnte. Viele Spiele haben das auch so gemacht, dass du praktisch das Spiel gebootet hast, also du hast es geladen, dann war es da. Und dann hat man zum Beispiel zum Speichern, stand dann in der Anleitung irgendwas mit, ja, wenn du ein zweites Diskettenlaufwerk hast, lege da eine Blankodiskette ein und speichere halt da drauf. Ist dann noch so eine Sache mit der Einbindung und das muss das Workbench, beziehungsweise das Spiel, nein, Workbench ist außen vor, wird abgeschaltet, wenn du ein Spiel startest, aber das muss das auch irgendwie alles finden und das ist, ja.
Ja, war immer so eine Sache.
Richtig.
Ich habe im Keller, als ich das Diskettenlaufwerk für den Carsten ausgesucht habe, so nebenbei, habe ich noch ein Diskettenlaufwerk für den Amiga gefunden, sogar ein externes.
Das ist sehr gut. Dann können wir dir da bei Zeiten mal ein GoTek reinbauen.
In das Diskettenlaufwerk?
Nein, in das externe Gehäuse. Das Diskettenlaufwerk fliegt raus. Okay. Wenn es zum Beispiel nicht mehr funktioniert, kannst du dir ja verwahren und ich baue dir da ein GoTek rein und dann kannst du deine ADFs von USB-Stick laden. Natürlich nur Spiele, die du in Original auch
hast. Selbstverständlich, sowieso. Wir reden ja nur von Original.
So wie man das zu Amiga-Zeiten auch schon gemacht hat,
genau. Nur
Originale gespielt.
Nein, ja genau, Amiga. Ey, ich hab Salami auf dem Brot, tauschst du gegen eine Dune-Diskette? Ja.
Ja. Das geht ja so weit, muss ich mal an der Stelle einhaken, das ist ja wirklich verrückt, bei C64, dass es teilweise Leute gab, die nie eine Originalverpackung von den Spielen zu Gesicht bekommen haben und in dem Glauben waren, dass es wirklich Spiele nur existieren auf schmierig beschrifteten Disketten, die irgendwo, und dass es heutzutage teilweise verdammt schwer ist, überhaupt an Original-Spiele zu kommen, weil die Produktion irgendwann eingestellt haben, was gesagt haben, warum versuchen wir es überhaupt noch?
Ja, die haben, es lohnt sich ja eh nicht. Spieleentwickler, die haben keinen Cent verdient teilweise. Nee.
Also
Also ich sag mal, heute ist es ja so, dass man sich, wenn man einen neuen PC hat, zum Beispiel, ich glaube, das Erste, was man sich vielleicht so als Semi-Anwender da draufschmeißt, wäre vielleicht ein vernünftiges Antivirenprogramm. Ja, und damals war das erste Ding, was man machte, okay, wo kriege ich jetzt irgendein Programm her, was mir disk kopiert? Ja. Ne?
Amiga X-Copy drauf, direkt.
Ja, oder ja, genau. X-Copy. Genau, ja, X-Copy gab es ja damals schon, richtig. Ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir früher, wenn wir bei Kollegen saßen, ich hatte keine Originaldisketten. Hatte ich nicht.
Ich habe für den C64 damals, oder 128er war das ja, hatte ich ein Originalspiel, das war Echelon. Das war schon mega geil, das Spiel, aber das war total komplex, habe ich trotzdem gespielt. Das war so ein Spiel, wo damals ein Headset dabei war und du konntest dann Sprachbefehle geben. Das bestand eigentlich nur daran, du musstest einfach ein lautes Geräusch von dir geben und dann hat das Raumschiff geschossen. Du hättest also auch Schimpfwörter reinwerfen können.
Und das, können oder
ja, oder sowas. Das, deshalb, aber es hat zumindest schon funktioniert irgendwie. Hm. Aber halt für die Immersion. Ne? Und ich habe mir dann irgendwann mal bei eBay SimCity für den C64 geholt.
Oh, legendär.
Ich finde die Scheißhülle nicht mehr. Ich weiß, dass ich das irgendwo habe und bestimmt hängt das immer noch im Keller rum. C64 mit Handbuch, mit Diskette. Das ist zwar ein absolutes Scheißspiel auf dem C64, aber ich wollte es halt unbedingt haben. Das waren meine einzigen beiden Originalspiele.
Also, wenn du das mal deinem Bruder gegeben hast, dann findest du das nie wieder.
Nein, den C64, das habe ich ihm nicht gegeben.
Hast du den C64 nicht mal komplett irgendwie verkauft irgendwann mal früher?
Vor ganz vielen Jahren habe ich den mal weggepackt, ja.
Also verkauft?
Nein.
Also weggepackt, also so in Kiste und so. So das mit Karton und so.
Entsorgt. Ach so, in dem Augenblick sind die Einschaltquoten auf null gesunken.
Das ist aber zur Verteidigung muss man sagen, das ist vor... Wann haben wir die WG aufgelöst?
Weiß nicht, zur Verteidigung muss man sagen, da riechst du...
15 oder vor 16 Jahren war das. Da hat keiner von uns daran gedacht, sich irgendwann mal mit Retro-Kram zu beschäftigen.
Mann, das war auch die Zeit, wo wir Kohle brauchten, wo ich meinen kompletten Game Boy Advance SP mit allem 101er, ist das ja der mit dem Blacklight, ne?
Ja.
Verkauft habe mit 8 oder 9 Spielen, Originalverpackungen und so, da ist das Ding für 54 Euro weggegangen bei eBay, weil das keine Sau haben wollte.
Bring mir mal 100 Stück davon, kostet ja 54 Euro das Stück, kein Thema.
Da war Golden Sun, Originalverpackung, da war alles bei auch der Super Nintendo mit Mario Kart und allem Pipapo, 30 Euro. Das wollte kein Mensch
alles gut.
Weiblich divers haben.
Also sobald es mal eine Zeitmaschine gibt, ich bin dann erst weg ein paar Jahre, ne? Ich hab dann erstmal.
Die Weitsicht hatte niemand. Ich bin ja jetzt auch erst vor kurzem wieder zum C64 gekommen, weil ich tatsächlich mal einen Preis gesehen habe, wo ich gedacht habe, gut, dafür kaufst du es dir mal in dem Zustand, der ist, geht voll klar und da kann ich das dann ein bisschen aufhübschen und dann ist er wieder gut. Ist zwar jetzt ein C64C, mag vielleicht nicht jeder die Variante. Die meisten mögen vielleicht lieber den Brotkasten.
Ich fand den cooler.
Genau. Ja, der sieht halt eher aus wie ein Amiga schon 500. Ist halt alles Commodore. Ja,
sah einfach moderner aus, die Kiste.
Genau, sieht halt ein bisschen moderner in Anführungszeichen aus. Ja, und hätte ich auch damals mal, also das erste, was ich tatsächlich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, Weihnachten anno schieß mich tot, 1990, glaube ich, war es, war tatsächlich keine Konsole, die habe ich später bekommen, das war dann Mega Drive, war wirklich ein C64 Gebrauchter und das war dann der Brotkasten und auch nicht mit einem Diskettenlaufwerk, sondern mit einem Datasettenlaufwerk und mit einem riesengroßen Waschzuber voller Datasetten und das waren alles Originale. Das waren wirklich schön mit Cover und allem drum und dran. Zum Beispiel Jumpman war da drin.
Cool.
Und solche Sachen. Ja, und irgendwann, wie das dann so ist, kack, Grafik, gibt viel geilere Sachen, wie man als Kind so ist, ne? Habe ich das auf dem Flohmarkt für einen Lolli verkauft, mehr oder weniger, ne? Und ja, was kostet der Scheiß heute? Da sind wir wieder an dem Punkt, keine Weitsicht. Wie auch mit 12 Jahren oder 10 oder wie auch immer. Ne? Hat man keinen Bock drauf auf die Sachen, weil sie einfach oll sind und man es nicht mehr interessant findet. Hätte ich das Ding mal einfach eingelagert irgendwo im Keller oder liegen lassen, hätte ich es
vielleicht aber noch. Aber den Platz hat ja auch keiner gehabt. Dann hättest du es im Keller gehabt, sie hätte 20 Jahre später rausgeholt, dann ist das Ding irgendwie feucht geworden oder was auch immer. Da bin ich bei dir. Ich sag mal, entweder hast du heute die Kohle und hast Glück und kriegst das Richtige oder bist völlig verrückt wie Dennis und hast die richtigen Kontakte. das hätte sich auch nicht gelohnt. Ich meine, das überleg mal, was sich das an Geld gekostet hätte über die Jahre, wenn das auf einem Keller gelegen hätte. Ich meine, die Riesenmarge wäre es jetzt auch nie gewesen, ne?
Hätte ich das alles in meinem Fall in den Keller gelegt, dann wäre sowieso alles Schrott gewesen, weil damals, als ich an der Eisenbahnstraße gewohnt habe, stand ja einen Tag plötzlich der Keller unter Wasser, da wäre eh alles platt gewesen, unabhängig davon. Also ob ich jetzt entsorgt habe oder in den Keller gelegt hätte, es wäre beides platt gewesen.
Das ist, glaube ich, mein Horror-Szenario. Ich glaube, wenn das passiert, werde ich der Punisher, Alter, ohne Witz. Aber ich sag mal, gerade so der C64, vorsichtig gesagt, der ist ja noch erschwinglich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das liegt aber daran, weil die einfach so viele davon gab, ne?
Also ich sag mal so, im Amiga-Verse, da zahlst du für alte Grafikkarten so 300-400 Euro teilweise. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt von einer Blizzard, von einer Dingens rede, von einer Cyberstorm zum Beispiel, also einer richtig dicken Karte für einen 3- oder 4000er, da sind es mal eben 800 oder 900. So einen defekten 4000er, die gehen für 1,3 über den Tisch. Defekt, ja.
Aber da hauptsächlich wegen der wenigen Angebote, oder?
Ja, das ist so die Frage. Also das ist halt praktisch so, viele, es gibt ja wirklich da draußen richtige Götter, die können es ja wirklich. Die können ja auch wirklich Sachen wiederherstellen und Boards wiederherstellen und die sind da auch viel besser als ich drin, ne? So, und aber trotzdem, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man zahlt auf, also es gibt Leute, die dann, oder es gibt tatsächlich Ebay-Auktionen, das sind nicht wenige, wo ein Amiga 3000 und ein Amiga 4000 über den Tisch geht. Die Vorbesitzer, also die aktuellen Verkäufer, die haben das Ding nicht aufgemacht oder irgendwas. Das heißt, die Käufer wissen ja schon, okay, pass auf, da ist garantiert noch die Wartezelle drin und es garantiert auch noch ein richtiger Batterieschaden.
Warter, Destroyer of Worlds, ja.
Genau, übrigens, fuck off, Warter, ehrlich, ja. Ohne Scheiß. Das waren die dümmsten Dinger, die ihr je gebaut habt. So, und du musst mal überlegen, ey, du gehst mit deinem sauer erknüppelten Geld, ja, kaufst dir dafür 1,3 oder was, so ein 4000 da, hoffst, dass da vielleicht irgendwas drin ist, was wo man dann wieder ein bisschen Geld mit rausholen kann. Dann machst du die Kiste auf und hast ein Board, wo du erstmal siehst, okay, alle RAM-Sockel im Arsch, kannst du erstmal alle rausschmeißen. Right. Elkos sind sowieso platt beim 4000er, ist eh immer eine Katastrophe. So, dann weißt du, dann hast du gleich noch Batteriesiff und, weil du ein 4000er hast, leider Elkosiff dazu. Das ist dann doppelt gemoppelt, das macht richtig Spaß. Ja, und dann, nee. Ich muss sagen, ich habe auch wirklich Geld für meinen 4000er bezahlt, wirklich Geld. Ja, und das war auch echt teuer. Ne? Aber daher, ich hatte Glück, da waren ein paar Karten drin, die ich sowieso nicht brauchte, weil ich mein Setup schon da hatte und somit konnte ich mir ein bisschen was wiederholen. Aber trotzdem, es ist krank. Ne? Und dagegen zum Ursprungsplan eigentlich der C64, auch der C64C, selbst der C128. Jetzt, wenn es nicht die D-Variante ist und die DCR-Variante, die sind dagegen noch recht erschwinglich und einigermaßen robust. Ja, das stimmt. Außer gut, die C64C, die haben halt das Problem mit diesen scheiß Chip-Defekten. Da gibt es immer etliche Chips, die kaputt sein könnten bei vielen. Ja, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das wird zu technisch, aber ja, gut, aber dennoch. Ich weiß nicht, was kostet so ein Brotkasten jetzt mit Netzteil und einem kaputten Competition Pro und so ein scheiß 1571?
Was kostet so ein Ding? 80, 90 Euro?
Kommt, ja, glaube ich, gut.
Würde ich aber auch so sagen. Ich glaube, letztes Mal, als ich mal geguckt hatte. Aus Langeweile.
Übrigens habe ich gerade, als ich über Warta geschimpft habe, habe ich gedacht, ich habe endlich mein Warta-Trauma diese Woche überwunden. Jetzt holt ihr mich da wieder mit ein.
So, ja, wir werden dort leider nochmal eine richtige kognitive Session mit Division 2 machen.
Nein, ach. Doch. Ich hab ja Aktien von Warta und die sind von 170 Euro auf 116 Euro die Woche abgestürzt.
Nächstes Mal, wenn du am Bahnhof sitzt, schmeiß ich dein Akzent rein.
Nee, eine Warta-Batterie.
Ja. Nee, genau, eine Warta-Batterie.
Hänge ich immer an der Wand für die Dart-Pfeile.
Und ihr müsst euch den Grund mal reinziehen. Die sind so abgestürzt, weil sie eine moderate Wachstumsprognose für nächstes Jahr herausgegeben haben, also nur von 8% Wachstum, von 800 auf 900 Millionen, positives Ergebnis dieses Jahr verkündet haben und gesagt haben, jeder Aktionär kriegt 2,50 Euro Dividende pro Aktie. Deswegen schmiert die Aktie 70 Euro ab.
Ja, gut. Ich sag mal, wenn ich ehrlich bin, das mit dem Aktienmarkt hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast schon mal.
Jo, ey, furchtbar.
Dass das alles so ein bisschen daneben läuft im Moment. Ja.
völliger Wahnsinn.
Dass völliger die Wahnsinn. Also nicht so wirklich greifbar ist, ist ja auch etwas. Ne? So, weil das wollen wir.
Jetzt Dr. Amiga ist soweit durch.
Ach, hör doch auf damit.
Da glaube ich.
Viel mehr Leute, viel mehr
der,
als ich.
Der retrotastische Hund kommt gerade reingelaufen. Er setzt sich in sein Körbchen und guckt mich irritiert an. Hallo Luca. Ja, gut. Fertig. Was gibt's denn sonst so Neues bei euch die Woche? Oder soll ich ein, zwei Themen mal anstoßen?
Dein Hund heißt Luca?
Ja, der heißt Luca. Der heißt voll Luca Toni, weil der so große Ohren hat.
Nein, weil Luca Toni damals bei FC Bayern gearbeitet hat.
Ja, und der hat doch dann, der ist dann nach Bayern gekommen und hat doch immer diesen Ohrjubler gemacht, diesen Ohrschrauber. Ja, und da er genauso frech ist und riesige Ohren hat, heißt der halt Luca Toni. Und weil der von, und weil ich Van Bommel nicht durfte.
Alles klar. Gut. Ich kaufe mir eine Tulpe, die der nicht vertraut. Alles klar.
Der General. Und dann sind wir auch die Beste von Europa. Ah, nee, dafür ist was anderes gewesen.
Oh. Idiot. Kommen wir wieder zu den richtig wichtigen Themen.
Ja, das hat Van Gaal aber gesagt. Ich habe ein paar Punkte. Ich habe hier die Nintendo Direct draufstehen, allerdings mit dem Schwerpunktthema Zelda. Dann habe ich Diablo 2.
Mit extra Käse?
Diablo 2 Resurrected. Wie kann man sich so einen Scheißnamen ausdenken?
Ja, wieso nicht einfach Remastered?
Wer nennt seinen Hund Luca?
Dann habe ich noch einen Service-Abfuck. Habe ich vielleicht sogar zwei Service-Abfucks, glaube ich. Wollen wir mit Nintendo Direct starten?
Jo. Wer guckt denn sowas?
Ich hab's nicht geguckt. Ich hab's auch nicht interessiert.
Nein, ich guck's eigentlich immer, also wenn sowas dann gestattet ist, gucke ich es meist irgendwie einen Tag später auf YouTube oder was. Ich hab's gesehen, aber auch für mich war es dann mehr so die Zeldas, die mich da so interessiert
haben,
hätten.
Ja, geht mir ähnlich. Und ich war relativ enttäuscht. Also dafür, dass Zelda jetzt ja 35 Jahre alt geworden ist, gibt's ein Skyward Sword.
Also die Katja ist ganz zufrieden, weil die hofft, dass die Steuerung natürlich tausendmal besser wird als auf der Wii-Konsole, weil die hat das Spiel auf der Wii auch gespielt und sagen wir es mal so, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, hätte sie die Nunchucks gerne in den Fernseher geworfen.
Ja. Die Katja ist auch ein scheiß Nintendo-Fangirl. Die läuft sofort wieder mit dem Vollpreis dahin und kauft sich das.
Ja.
Also zur Steuerung ich habe extrem die Stirn gerunzelt. Ja, ich werde ja schon was älter, also habe ich auch langsam ein paar Falten auf der Stirn, weil ich das öfter mache. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts, Jungs. Sorry. Also ich halte da. Also Skyward Sword, eigentlich schade. Ich hoffe tatsächlich, dass es da noch eine Pro-Controller-Unterstützung gibt. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht.
Es wird eine Kontrollunterstützung geben für das Spiel, weil du kannst es ja auch im Handheld-Modus spielen.
Ja, ja.
Also gibt es da eine Pro-Controller-Unterstützung.
Ja, ja, Moment. Richtig. Aber du hast eine manuelle Steuerung, das ist korrekt. Aber bei dieser manuellen Steuerung, dann nimmst du den rechten Stick, um das Schwert zu steuern. Ja. Das heißt, du kannst dann auswählen, ob du von links nach rechts haust, irgendwie diagonal oder gerade runter oder was weiß ich. Sorry, aber
es ist gewöhnungsbedürftig.
Alter, lass doch mal den Scheiß sein.
Ja, aber du musst bedenken, das Spiel ist ja eigentlich auf Bewegungssteuerung komplett ausgelegt. Wenn die jetzt hingehen würden und sagen, du kannst einfach mit Knopfdrücken hauen, dann würde das ganze Spiel ja eigentlich nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht ist.
Aber wäre es vielleicht ein besseres Spiel?
Das wahrscheinlich also
die Diskussion. Die Diskussion gebe ich mir ganz gerne, genau, dann wäre es nämlich Arbeit und dann müsste man da mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, weil es ist jetzt genau dasselbe Skyward Sword, was ich auf der Wii, ich fand Skyward Sword nicht schlecht, überhaupt nicht, wirklich nicht, aber mich hat auf der Wii, deswegen ist es auch nie meine Konsole geworden, weil ich dieses dämliche Move-Gehümpel da einfach nicht mag. Ich mag auch kein Gyro-Aim, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ja, ich kann das einfach nicht.
Was ist Gyro-Aim?
Gyro-Aim ist dieses dieser Quatsch, wo du zum Beispiel den Controller dann irgendwie bewegen musst, ja, also physisch bewegen musst, ja, mhm. um dann zum Beispiel mit dem Bogen irgendwo hinzuzielen und dann machst du irgend so eine Bewegung und dann schießt der Bogen.
Ach so.
Katastrophe. Ich spiele doch nicht mit dem Pro-Controller, um so einen Mist zu machen. Wie gesagt, subjektive Meinung ist nur mein, ich bin absolutes Controller-Kind, ja, und ich möchte einfach mit meinem rechten Stick möchte ich die Sicht haben, mit dem linken Stick möchte ich laufen, so. Und dann, wenn ich dann eine Attacke habe, die dann heißt, was weiß ich, Ultra Bash 1, 2, 3, dann soll der irgendeine scheiß Schlaganimation da machen, dann ist es gut. Weißt ja. du, wenn ich irgendwie querdiagonal oder was Dingens machen möchte, dann spiele ich Fruit Ninja auf dem iPad. Ja, also ist nur, ich find's schade. Ich hatte mich eigentlich gefreut, dass Skyward Sword vielleicht jetzt dann doch kommt mit einer ganz normalen nativen Controller-Unterstützung, wo ich dieses Movement-Gehampel nicht habe. Weil ich bin da, wie gesagt, ich werde da auch kein Fan von und ich werde damit auch nicht warm. Die Zelda Joy-Cons werde ich mir kaufen.
Fanboy!
Ja, richtig, weil Zelda ist.
Ja, aber, genau. aber da siehst du ja mal wieder, es ist einfach wieder ein teures Merch, was sie rausbringen. Wobei ich echt cool fände, wenn sie also diese
Dinger... Das ist schon ein Spiel, was sie rausbringen, kein
Merch. Nein, ja, wieso die Joy-Cons sind Merch. Aber ich fände cool, wenn sie die zum Beispiel so vertreiben würden, dass Mitglieder im Nintendo Online ein paar bestellen können, dass es dann nicht wieder bei 100 Millionen Zweithändlern landet. Aber ich hinterfrag mal kritisch, ist es nicht ein bisschen schwach, irgendeine alte Gurke wieder rauszuholen, die wieder jetzt vom Vollpreis auf so ein scheiß Speicherding zu pölen?
Also mir gefällt dazu die Grafik auch nicht.
Ganz die ist ein bisschen zu wenig aufgepimpt, finde ich.
Wind Waker soll ja übrigens auch noch kommen. Gibt es ja jetzt.
Noch also mal? Die,
ja.
Okay.
Ja, gut, es gab ja schon einen HD-Remaster auf der Wii U.
Ja, Skyward Sword und wohl Wind Waker sollen wohl jetzt physisch dieses Jahr für die Switch kommen. Aber gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, der Konsolenrelease der PS5 und Xbox hat mir drüber gesprochen, unnötig. Die guten Spiele werden alle ins Niemandsland verschoben. Warum jetzt nicht einfach mal zum 35-jährigen Jubiläum? Ich meine, das war ja absehbar, dass das kommt. Warum nicht jetzt nicht mal Infos zu Breath of the Wild 2 oder sowas? Ich meine, das wird ja auch kein Hexenwerk sein, das Dingen.
Also ein Zelda 35 hätte ich ganz lustig gefunden. So das erste Zelda und dann in Competition gegen 35 andere.
Was machst du dann die ganze Zeit? Ja, schubst du dann gegen die Zeit Krüge kaputt oder was?
Nee, du musst dann vielleicht die Dungeons erledigen und wenn oder du läufst bestimmte Levels ab und die Gegner von anderen Levels kommen dann, wie bei Mario 35 das ja auch der Fall war. Das war schon
ja, wäre auch eine geile Idee gewesen.
Ja, wenn man jetzt halt nicht unbedingt Millionen von Euros in die Hand nehmen möchte, um was Neues zu entwickeln.
Ja, gut.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Super Mario 35 sehr teuer war.
Ja.
Aber das wäre ein lustiger Gimmick gewesen halt. Das fände ich besser, als jetzt irgendwie zu sagen, jetzt gibt es ein altes Spiel als zum Vollpreis Remake. Das haben andere Studios schon besser gemacht. Ich sage nur Command Conquer Remake zum
Remaster zum Beispiel. Das war erstaunlich gut, ja.
Das ist erstaunlich gut gewesen. Hat auch einen sehr angenehmen Preis gehabt, weil hat ja nur 19,99 gekostet. Und du hast da zwei vollwertige Spiele bekommen, ne? Und
ja, wobei, ich sag mal, nur digital, ne?
Das ist ja Jacke wie Hose, ob jetzt digital oder analog. Du hast zwei vollwertige Spiele bekommen.
Also ich weiß es nicht. Carsten, bitte.
Ich finde einfach, dass Nintendo momentan doch sehr Play It Safe betreibt. Also wenn ich mir die letzten Nintendo Direct Zusammenfassungen so angucke, dann waren die meisten Leute doch sehr enttäuscht, dass immer jemand erwartet hat, jetzt hauen sie Metroid Prime 4 raus oder jetzt hauen sie irgendwie, wie du schon sagtest, ein Zelda Breath of the Wild 2 vielleicht wirklich mal raus mit ein bisschen mehr Infos als dieser Teaser-Trailer, der jetzt auch schon steinalt ist, gefühlt. Nee, sie kommen halt immer mit irgendwelchen Remasters um die Ecke oder irgendwelche Compilations, aber dann auch eben zum Vollpreis. Also ich finde es einerseits gut, dass die Sachen, die zum Beispiel auf der Wii U zu Unrecht untergegangen sind, dass die jetzt noch mal eine Chance auf der Switch bekommen, finde ich gut. Also es gibt genug Titel, wie zum Beispiel die letzten Donkey Kong Teile, also dieses, glaube Tropical Freeze war das, glaube ich, auf der Wii U.
Richtig.
Was ja auch von dem Studio gemacht worden ist, die Metroid Prime, glaube ich, die Serie gemacht haben. Und zum Beispiel dieses Toad Treasure Seeker und so ein paar andere Titel, die halt sehr gut waren, aber eben, weil die Wii U so scheiße war, kaum Publikum gefunden haben, dass man die jetzt noch mal rüberhieft, finde ich gut. Aber dann bitte nicht für 60 Euro.
Genau.
Sondern dann macht doch bitte gleich einen 30-Euro-Titel draus. Genau. Dann finde ich das gut. Und die packen ja meistens noch auch eben dann ein bisschen DLC dazu. Bei Toad Treasure Seeker war es eben plus X Level. Und
Treasure Tracker.
Hieß das Treasure Tracker?
Ja.
Ich dachte Treasure Seeker. Egal, auf jeden Fall. Sie machen ja dann immer noch so ein bisschen plus X. Jetzt bei diesem neuen Super Mario 3D World ist es, glaube ich, gewesen, was ja auch.
Genau, da gibt es ein neues Kapitel.
Da gibt es dann auch ein neues Kapitel dazu und so weiter. Alles ganz nett. Aber ich würde es einfach zum halbierten Preis machen. Ja, das ist immer so ein, hat immer so ein mieses Geschmäckle irgendwie, wenn das dann zu wieder zu 60 oder plus 60 Euro dann irgendwie rauskommt.
Ja, wenn du mal guckst, welche Games die Switch hat, die einfach nur portiert wurden. Ich meine, auch bei Mario Kart 8 Deluxe haben sie ja auch nicht viel gemacht, ne?
Ja.
Also, es ist ja wirklich teilweise.
Und dann kommt wieder und noch ein Splatoon, wo ich mir denke, ja, oh Gott, ja, ist ja schön, Multiplayer-Dingen, was anscheinend echt viel gespielt wird von einem gewissen Alterskreis an Spielern, aber das kann es jetzt auch nicht sein. Also die hauen für mich momentan, sind die sehr auf Nummer sicher bedacht,
irgendwie, was das angeht. Also ich finde es halt auch zu wenig. Also Splatoon 3 begrüße ich, weil ich bin leidenschaftlicher Splatoon-Spieler, bekenne mich auch dazu. Macht auch Spaß im Multiplayer, meines Erachtens, aber man wird auch irgendwann müde. Also sage ganz ehrlich, Call of Duty oder was, das kann ich nächtelang spielen. Nach Splatoon 2 aktuell, da habe ich da 2 Stunden keinen Bock mehr, dann habe ich irgendwann genug Leute getötet und Sachen angemalt.
Was? Man tötet da Leute?
Ich dachte auch, dass er was mit Sachen anmahnen und einen Schlamm machen.
Ja, das ist eigentlich ganz, also wie gesagt, das ist schon wirklich cool. Es ist auch in Ordnung, ist auch witzig, alles gut, ne? Aber jetzt auf Zelda zurückzukommen, also ganz ehrlich, Jungs, mir ist das einfach zu wenig. Ich bin keiner von diesen Shitstormern, der da immer erzählt, ja, und Nintendo macht ja nur Warm-ups oder was, einmal in die Mikrowelle und raus. Aber irgendwie, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Weil, also ich glaube, wenn man doch ein Skyward Sword hat, du musst doch nichts machen, Alter. Das ist sowieso ein Remake, die Story ist doch schon gut. Das ist, die Leute lieben es doch schon. Warum zum Geier nehme ich nicht nochmal, was weiß ich, 50.000 Euro in der Hand und spendiere dem Scheiß eine vernünftige Grafik? Das wäre doch schon mal irgendwas. Ja. Oder ich gehe hin und sag, okay, ja, ich mache irgendwie so ein System, wo ich dann sage, okay, ich habe die Jungs, die spielen gerne mit ihrem Pro-Controller, der übrigens ebenfalls schweineteuer ist, hab dann die Fraktion, die das gerne so hätte wie auf der Wii, und die können dann mit ihren Joy-Cons da rumfuchteln, aber implementiert das doch irgendwie vernünftig. So, jetzt habe ich, wenn ich mir hier auf meinen Zettel gucke, auf meine Notizen, die ich mir so gemacht habe, ja, dann habe ich da stehen, dass ich die Grafik scheiße finde, dass ich immer noch kein Fan von so einem Steuer-Joy-Cons gefuchtelt bin, ja, dass ich eine manuelle Steuerung habe, wo ich das Schwert wie so ein Spasti hin und her schwingen kann, ja, und am Ende einfach wieder unzufrieden bin und Skyward Sword einfach leider Gottes bei mir im Ranking immer noch nicht da ist, wo es eigentlich sein könnte, weil es immer noch keine vernünftige Steuerung gibt. Das kann nicht sein, Leute. Echt jetzt. Es ist doch scheiße.
Kann ich bei dem Rant mal kurz voll mit eingreifen?
Ja.
Ich muss dazu eine Lanze brechen für manche Sachen, manche Konzepte, sowie ein rundes Wagenrad sind einfach so, haben die ja Hunderte so überdauert, man sollte einfach nicht auf einmal ein viereckiges Rad an ein Auto schrauben. Ist genauso wie eine Controllersteuerung. Leute, macht keine Moves-Steuerung, macht keine, wie hieß es, Kinect-Steuerung, macht keine Touch-Steuerung irgendwo rein. Mir ist es echt sauer aufgestoßen. Jetzt ein kleiner Exkurs, ich habe mir eine Vita gekauft vor kurzem. Ich hab's fast befürchtet zwischendurch, wo ich dachte, Moment mal, hatte das Ding nicht ein Touchscreen und hinten auch? Und dann kamen die ersten Spiele. Ego-Shooter, wo du auf einmal anfangen musst, während des Spiels, während du schon 2 Analogsticks hast, noch mit dem dritten Finger im Bildschirm rumfummeln musst, um irgendwie zu snipern noch zusätzlich.
Nein, da musst du die Nase draufhauen.
Wo ich mir denke, so, ey, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Das ist doch, da kriegst du Gicht in den Finger, es macht keinen Spaß, es ist einfach nur Scheiße zu steuern. Und das wird dann als Innovation irgendwie dir verkauft, denkst du so, nee, das ist scheiße und spielt sich schlecht.
Das ist aber nicht genau das gleiche wie.
So, das ist Autos einfach dumm. Dann mach doch keinen Touchscreener rein und mach das Ding irgendwie 50 Euro billiger oder was, anstatt so eine Kacke. Ja. Das braucht kein Mensch, braucht das. Niemand. Ja, das ist ein super Gerät, die Vita, aber so eine Rotze, völlig überflüssig.
Aber die Entwickler finden das cool.
Ja, es ist dumm. Ja, muss ich an der Stelle mal loswerden.
Ich bin da, ich gehe da mit ihr. Also ich bin diese ganze Kinect-Scheiße und so. Ich will mich auf einen Stuhl oder auf eine Couch setzen und mich möglichst wenig bewegen und nicht wie so ein Pannemann da rumfuchteln.
Ja, richtig. Also ich muss sagen, damals, als das rauskam mit der mit dem iToy auf der PS2, wo du dann diese Ninjas da wegklatschen musstest und so, das war übrigens mein PS2-Set, mein erstes, was ich dann bekommen habe.
Ach ja, das gab's
da
ja
fand auch ich's, noch. Da, genau, da fand ich es eigentlich ganz cool. Ne? Aber da ist es ja auch so, du legst das Spiel rein und du weißt, okay, du spielst jetzt vor der Kamera. Du brauchst keinen Controller oder irgendwas, nein, du spielst jetzt vor der Kamera und klatscht da irgendwelche Viecher durch die Gegend. Wenn du keinen Bock hast, okay, alles klar, was weiß ich, Medal of Honor rein oder so und dann wird wieder mit dem Controller vernünftig geballert, wie sie da gehört. So, ich habe ja jetzt, ich möchte einfach in der heutigen Welt, wo wir, ey, zum fucking Mars fliegen, möchte ich einfach die Wahl haben, ob ich mir diesen Bewegungsscheiß gebe oder ob ich halt mit dem Controller spielen will. Und die Wahl habe ich nicht, weil die Controllersteuerung ebenfalls behindert ist.
Sollten die Entwickler nicht langsam gerafft haben, dass sich sowas auch nicht durchsetzt? Es hat sich doch nicht durchgesetzt. Genauso diese ganzen 1000 Plastikzubehörteile, die es für die Wii damals gab, ob's diese Gewehrdinger waren oder Bogendinger oder Lenkraddinger oder Schlittendinger oder was auch immer für Dinger. Ey, es braucht doch kein Mensch. Kein Mensch braucht so eine Scheiße.
Ja, ja, richtig.
Gibt vieles, also, was die Leute nicht brauchen, aber trotzdem gibt's das halt, ne?
So. Genauso, aber genauso, du siehst doch, also das ist ja ein geiles Thema gerade, weil für mich voll viele sind auf Nintendo Labo voll steil gegangen, ne? Ey, das ist scheiß Pappendreck. Ey, jetzt mal ernsthaft, wer schnallt sich denn diesen komischen Rucksack regelmäßig auf dem Dingens und spielt da wie ein Roboter und zerstört irgendwas? Der das vielleicht mal ganz amüsant
kann,
ist.
Kann ich mir schon vorstellen, dass sie das machen, aber...
Kinder auch nicht.
Die wenigsten alles Scheiße. Kinder haben wahrscheinlich sowas. Meistens haben sich die Erwachsenen das wahrscheinlich gekauft.
Hast du dem Kind schon mal einen Karton gegeben, wie der nach 2 Wochen aussieht? Dann kannst du ein neues Labu kaufen, ja, damit er wieder... Ja,
kaufst halt
ein
neues Labu, ne?
Boah, das ist doch... Das sind so Sachen, das macht Nintendo klug. Genauso wie dieses Mario Kart Live-Ding da jetzt. Ey, wenn ich ein ferngesteuertes... wenn ich ein ferngesteuertes Auto haben will, kaufe ich mir ein ferngesteuertes Auto. Da brauche ich keine Switch für.
Ja, aber das...
Ich muss mein ferngesteuertes Auto mal wieder flott machen.
Aber das mit diesem Mario Kart Live, das war doch, hör mal, das kannst du dir rot im Kalender anmalen, als der Release war. Das ist das erste Mario Kart, weil ich mir nicht zum Release gekauft habe.
Vielleicht sollten wir
heute noch nicht.
Vielleicht sollten wir mal schlau sein und davon mal 100 Stück kaufen und in den Keller legen.
Ja, genau, ist ja so günstig, das Ding.
Hör ich da etwa den Reseller Rolf in dir?
Nee, das hat mit, achso, beim Dennis, klar. Ja,
beim Dennis.
Sicher.
Ja, den eBay-Emil.
Das war übrigens auch cool. Ich habe da ein paar Kollegen und das sind eher so Semi-Spieler. So, ich sag mal so Leute, die halt so eine Konsole sich kaufen, dann haben sie so 4-5 Spiele und dann spielen sie damit 1 Stunde im Monat. Ne? So, die sind auf dieses Mario Kart Live halt absolut abgefahren. Ne? Und haben mich dann natürlich tausendfach, die haben das dann irgendwann mal, haben die zusammengesessen und haben das dann mal auf YouTube gesehen und ich gucke morgens auf mein Telefon, Alter, da hatte ich 50 Nachrichten, was ich von diesem Mario Kart halte. So, und ich habe da einfach nur drunter geschrieben, ich find's kacke. So, und dann halt, keine Ahnung, das ist, wie gesagt, die Leute... Also Nintendo ist ja jetzt vielleicht nicht an den Hardcore-Zocker so interessiert wie an dem Semispieler. Und wahrscheinlich deswegen hat sich die Wii ja auch so gut verkauft, weil die Leute Movement-Steuerung, weil die Leute einfach gerne behindert vom Fernseher rumhüpfen, sagen wir es mal auf Deutsch. So, ja, wunderbar. Also mich kriegst du damit nicht. Und ob ich das Skyward Sword kaufe zum Vollpreis, wahrscheinlich nicht. Werde ich wahrscheinlich dann irgendwann für 15 Euro weniger kaufen, weil es ja für die Switch ist und weil es sowieso nicht sinkt im Preis, weil es Zelda ist.
Ich bin ja bei Zelda zwiegespalten. Ich mag gewisse Teile wahnsinnig gerne, hab die auch, ich weiß nicht, unzählige Male schon angespielt, noch nicht mal durchgespielt, aber ab einem gewissen Punkt haben mir gewisse Spiele überhaupt nicht mehr gefallen und wir haben ja letztens schon über Breath of the Wild ausgiebig gesprochen, aber ich weiß nicht, also die Magie, die auf mich A Link to the Past und Ocarina of Time ausgelöst, ihr wisst, was ich sagen will, ne? Ja. Die hat zum Beispiel dann nachher auf dem Gamecube der Wind Waker bei mir völlig verblasen und diese ganzen Twilight Princess und Skyward Sword habe ich gar nicht mehr damals in der Zeit auf dem Schirm gehabt. Hat mich auch nicht mehr interessiert. Und ja, wie gesagt, Breath of the Wild habe ich gespielt. Ist halt, naja. Ja. Manche lieben es, manche finden es, ich finde es okay. Okay ist es.
Aber Twilight Princess habe ich tatsächlich dann, also ich hatte dann eine Wii U und habe Twilight Princess praktisch auf der Wii U dann gespielt. Halt das Wii aber, also das die Wii-Version davon, also musste ich wieder behindert vom Fernseher rumhüpfen. dann habe ich festgestellt, dass es das ja auch für die GameCube gab. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dann habe ich es mir für die GameCube gekauft und ich war glücklich. Ich fand es toll. Wirklich. Ich hätte es auf der Wii aufgrund von dieser abgrundschlechten Resolution, also dieser Auflösung, die einfach nur Kacke war und diesen doofen Rumgehüpfe, hätte ich es im Leben nicht durchgespielt. Auf der GameCube habe ich es geliebt. Ja? Das ist halt eben so der Unterschied. Also, wie gesagt, rein subjektiv bei mir. Also für mich, wie gesagt, macht's vernünftig, bringt irgendwas Neues auf den Markt, aber hört mit dem Scheiß auf.
Ich habe damals für den GameCube die Wind Waker Edition gehabt, wo die Ocarina of Time Version bei war. Deswegen habe ich mir das gekauft.
Ah, die habe ich auch noch. Stehen, die ist schön.
Hab ich irgendwann dann mal, dann als das Thema Retro Gaming ja auch nicht so aktiv war, ist die für 10 Euro beim Trödelmarkt weggegangen. Wollte aber, lach aber den ganzen Tag, wollte keiner haben. Was kostet die jetzt?
Keine Ahnung, ich schaue da nicht nach. Bei so Sondereditionen, also Sachen, die ich da schon habe, da schaue ich nicht mehr nach. Ich kann mich erinnern, ich habe mal die Resident Evil 4 GameCube, die silberne, in dieser Resident Evil 4 Design, in einem An- und Verkauf für 30 Euro in OVP gekauft. Die waren auf neuwertig. Das ist gar nicht so lange her. 4 Jahre, 5 Jahre, habe ich weggeschmissen. Passt rein.
Ja, gibt schon auch noch, wie gesagt, Zelda. Ja, haben wir damit behandelt. Zeitgleich kam so mehr oder weniger, wegen Switch, worauf ich mich mal gefreut hätte, wäre, irgendwie habe ich da Bock drauf, ich würde ganz gern so ein Earthbound Remake oder sowas mal spielen. Weißt du, die Story soll ja der Hammer sein und...
Gab's doch. Gab's da nicht. Earthbound gab's doch in der Nintendo-Konsole-Dingsbums da, ne?
Ja, aber ich hätte gern, irgendwie hätte ich Bock auf das Dingen, so wie es war, so ein bisschen auf schicker... Vielleicht muss jetzt nicht eine super Top-Grafik sein, aber das ist einfach, dass die Kämpfe ein bisschen geiler sind, auch vielleicht deutsch lokalisiert, da hätte ich schon richtig Bock drauf gehabt.
Ich muss mal gucken. Tatsächlich, ich hab ja ein Earthbound für ein Super Nintendo.
Mit Originalverpackung?
Ja, richtig.
Komplett. Boah, das ist richtig teuer, ne?
Ja, ich hab's vor 3 Jahren gekauft. Ich glaube, da lag das so. Mit Originalverpackung, Booklet, Inlay und halt Originalspiel halt, ist ja US-only, lag das so beim 1000er oder 1100 in dem Dreh. Ich hatte aber Glück, also ich habe eine ganze Sammlung gekauft und da war das mit dabei. Natürlich richtig Geld da gelassen, aber das war mit dabei und ich habe dann meine Dame angeguckt, ich sag, Galasch, ich muss die Sammlung kaufen. Definitiv, ne? Ich brauche dieses Spiel noch. Und meine Frau war halt auch Feuer und Flamme, weil das halt echt die letzte Big Box war, die mir halt fehlte. Ich habe die Bomberman Big Box, die Donkey Kong Country 2 Big Box, die Zelda Big Box habe ich auch. Und das war halt die letzte, die fehlte. Ne? Deswegen musste ich die halt unbedingt haben. Ich hätte mir die sowieso zum Vollpreis irgendwann gekauft, ansonsten. Ich bin halt so bescheuert, was soll ich dazu sagen? Bin süchtig.
Ja, aber das Ding ist mal richtig, 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 richtig.
Das war aber nicht das Spiel, was beim SNES Mini dabei war, oder?
Doch.
Das ist auch dabei. Beim SNES Mini ist das, glaube ich, auch dabei.
Ist dabei.
Da kann ich auch.
Das doch kacke.
Da kann ich auch wieder nur sagen. Aber
nicht viel zu sagen, weil das Ding steht noch neu bei mir im Regal. Ich habe das nie benutzt.
Ja, nee, ich hatte mal alle Spiele durchprobiert vom SNES Mini und ich glaube, der Earthbound war dann halt auch dabei. Fand ich ziemlich mäh. Also damals war es wahrscheinlich toll, aber heute fand ich es ziemlich mäh.
Ich habe das mal Rocket Beans hat einer so ein, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der hat das immer nachts gespielt, lag dann da irgendwie auf seinem Bett und hat das so ganz entspannt durchgespielt. Das habe ich mal beim Einschlafen gehört, das war echt witzig. So, der hatte eine angenehme Stimme zum Abend und hat das mal so ganz smooth, so abends 1 Stunde, 1,5 Stunden immer gezockt. Das war ganz witzig und irgendwie, weiß nicht, die Story ist ja auch ganz, ganz amüsant.
Okay. Also ich verkneife mir schon manchmal, wo wir gerade bei dem Thema waren, Sachen, die ich in meiner Sammlung habe, wo ich irgendwann mal drüber gestolpert bin. Mir war aber gar nicht bewusst, wie teuer die Sachen sind, weil ich sie zum Zeitpunkt gekauft habe. Also bei dir, Dennis, war es ja jetzt gerade so, du hast es schon gekauft, da wusstest du schon, dass es teuer war und du hast Glück gehabt, es in so einem Konvolut mitzunehmen.
Ja.
Ich habe in meiner ganzen Sammlerkarriere kein Spiel bewusst gekauft, als es schon teuer war. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur 2, 3 teure Titel, von denen ich später erst gemerkt habe, ich besitze sie und die sind schweineteuer.
Was wäre das zum Beispiel?
Ich habe Castlevania Symphony of the Night für die PS1. Geil. In der PAL-Variante. So, und die habe ich damals für, jetzt kommt's wieder, bei Karstadt in Dortmund, weil die Ausverkauf hatten, dachte ich mir so, ey, ich mag Castlevania. Ey, es kostet 10 D-Mark. Weißt du, was das jetzt kostet?
Das liegt jetzt bei 200?
Ja, bei eBay grasiert es gerade so um 300 Euro.
Boah, ja. Ist so hoch. Ja, wie gesagt, so die seltenen Sachen, wenn also, ich sie nicht doppelt habe, gucke ich da auch
voll
nicht
bekloppt. Ne? Oder weißt du, Probotector fürs Mega Drive habe ich auch.
Das ist okay. Auch so ein Ding. Also Symphony of the Night, weiß ich noch, habe ich mal zusammen mit Raiden Project, PS1, habe ich irgendwo aus einer scheiß Kiste gezogen am Trödelmarkt. Ich habe nicht viel bezahlt. Das war geil, weil das war tatsächlich auch noch der. Ich habe, glaube ich, alle
Karten. Ja, nächster Arm. Habe ich auch hier. Probotector. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Habe ich auch damals bei Karstadt hier bei mir im Vorort war Karstadt. Die haben dann dicht gemacht und gesagt: Mega Drive kauft keiner mehr. Die neuen Konsolen, PS1 ist jetzt aktuell. Die Kids wollen kein Mega Drive mehr. Nimm Probotector mit für 7 DM oder was das gekostet hat. 7 Mark. 280 Euro bei eBay.
Ja. Aber findet ihr da momentan die Preise so ein bisschen komisch?
Ja, durch Corona, oder? Also ganz ehrlich, ich habe es ja gerade, bevor wir angefangen haben, schon mal gesagt, ich habe mich erschrocken, was Gameboys mittlerweile kosten, die Classics. Und das Schlimme ist, die sind ja dann im Urzustand, ne? Also mit Displaystreifen und so weiter und so fort. Klar, das kriegt man alles raus, das kann man auch alles machen. Selbst die Dingens, die horizontalen, das kriegt man ja mittlerweile hin. Aber es ist schon krass, weil es einfach, die sind halt auch so vergilbt, die sind dreckig und keine Ahnung was und die Leute zahlen dafür einfach richtig Kohle, ne?
Aber ich fand die Gameboys fand ich jetzt schon 1-2 Jahre relativ teuer. Also ich habe ja mit meiner, ich habe ja den Gameboy, den du, ich sag mal, refreshed hast, oder ich einfach mal wieder ins Leben geholt hast, also einmal durchgeguckt hast und die Gummis und so waren ja alle in Ordnung, die Buttons. Da habe ich halt für das Ding mit der Originalverpackung und allem habe ich da 170 Euro für bezahlt. Und die Packung, weil die Packung sah echt schlecht aus auf dem Bild. Die war aber einfach nur extrem eingestaubt. Das habe ich gesehen, nachdem die hier war. Die sieht, nachdem ich die sauber gemacht habe, einfach mega gut aus. Und der Typ letztens auf der Börse hat einen ähnlichen Zustand für 500 Euro da stehen gehabt. Ich meine, das ist sicherlich übertrieben.
Ja.
Aber 350 Euro bezahlst du, ich sag mal, mit dem Zustand sicherlich. Wenn du einen haben willst aktuell.
Das ist gerade krass. Die Gameboy OVP-Entwicklung, das hatte ich dir ja damals auch gesagt, ist interessant. Jetzt muss ich gucken, wir haben 2021, so 2019 rum. Mhm. Ne? Das waren die Gameboys in OVP, die lagen so bei 100 Euro im Schnitt. 100 bis 130 Euro im Schnitt.
Mhm.
Und irgendwann hat es dann mal einen Sprung gemacht, weil ich weiß noch, 2020, als ich mal auf einer Retro-Börse war, da habe ich mal die Preise nochmal nachgeschaut extra, weil das mache ich eigentlich immer, bevor ich irgendwo hinfahre, da schaue ich die Preise nochmal nach. Und da lagen die Dinger, die sind alle für 200 Euro und mehr weggegangen.
Ja, komisch, ne?
Wie teuer war der geschlossene Gameboy da, den wir auch noch im 2020 auf da von dem einen Listen
500 wollte der haben.
500, ne? Ja.
Aber das war übertrieben. Ja. Ich sag mal, wenn du das Ding für 350 hättest mitnehmen können, dann wärst du so in der Range gewesen, wie viel auch bei eBay und bei Kleinanzeigen dann so in dem Zustand haben wollten. Aber okay, ist ja auch ein anderes Thema. Aber ich finde so grundsätzlich die Preise, Verfügbarkeit ist auch irgendwie gar nicht so gegeben momentan. Also, wenn man mal so guckt, ich habe ja schon geschrieben, auch bei Twitter und auch dir, Dennis, ich suche ja immer noch so einen Desert Strike für einen Amiga. Ach, für einen Amiga, für ein Super Nintendo. Passend hier zu dem Kobi-Helikopter, wo wir gerade das Video gemacht haben, kriegst du so gut wie gar nicht. Oder auch, was so gut wie überhaupt nicht findest, es gibt wohl Desert Strike Advanced, für ein Game Boy Advanced.
Nee. kenn ich jetzt persönlich nicht. Ja, aber das liegt ja auch an der Situation im Moment so ein bisschen. Also ich sag mal, man merkt schon, dass der Markt knapper wird. weil die Leute, die es sonst veräußern, die Trödelmärkte gibt es ja im Moment nicht.
Ja.
Und die Leute, die es sonst veräußern, die auf Trödelmärkten stehen, wo dann die Reseller, ob nun gewerblich oder schwarz, das ist mir eigentlich Latte, dann die Sachen kaufen und sie halt einstellen. Sie erschaffen dadurch ja trotzdem Angebot.
Klar. Und
mehr Angebot bei Nachfrage mindert den Preis. So, und man merkt schon, dass es im Moment knapp ist. Also wirklich knapp.
Zum Vakuum, ja.
Und das sieht man auch in der Preisentwicklung. Wenn man das mal so vergleicht, ich sag mal, auch so Super Nintendos und so. Die Leute sagten ja immer, oder einige eingefleischte Sammler haben ja immer prognostiziert, ja, das geht jetzt langsam wieder alles runter, weil die Generationen sich ein bisschen verlagern und die Leute von heute, die also Geld haben und Geld investieren wollen, die sind vielleicht nicht mehr mit der NES aufgewachsen, sage ich jetzt einfach mal ganz lapidar, sondern die haben dann eher ein Super Nintendo gehabt oder eher schon N64, so die heute 20-Jährigen. Nee, das ist nicht so, das ist Quatsch. Also es ist wirklich Quatsch. Und das ist, wenn irgendwann, ich sag's dir, nächstes Jahr zahlst du für einen Gameboy im ranzigen Zustand 70 Euro und im guten Zustand 100 Euro. Sag ich dir, hundertprozentig. Ich rede jetzt zum Klassik.
Sollte man vielleicht, wenn man drauf, was ist auf angewiesen, aber wäre es vielleicht klug, jetzt Teile der Sachen einfach, die man nicht mehr so unbedingt benötigt, wir hatten ja dieses Retro-Purge-Thema schon mal, einfach jetzt abgeben, ist ja eigentlich ein super Zeitpunkt dafür. Die Preise sind hoch, der Markt ist knapp, ich meine, wann, wenn nicht jetzt, ne?
Schwieriges Thema.
Ganz ehrlich gesagt, Retro-Purge, also, ich habe mich immer davor gescheut, zu kaufen, nur des Kaufens Willens. Also klar kann ich nicht alles spielen.
Ach komm, für 2 Euro kannst du halt FIFA 15 mitnehmen.
Genau. Kann man genau so eine Scheiße habe ich nie gemacht. Genau, FIFA mitnehmen und noch ein Columns fünfmal für ein Game Gear, weil haben ist besser als brauchen. Ne? Nee, aber also das klar, entschlacken und so, je mehr man hat, umso mehr muss man sich auch drum kümmern, klar, man muss die Sachen auch in Stand halten und so, alte Sachen werden nicht besser mit der Zeit, ist logisch, aber ich habe in meiner Sammlung, glaube ich, keine Rotztitel, wo ich wirklich sage, boah, ey, was ist das für ein Scheiß, wenn ich schon ansehe, möchte ich schon aus dem Fenster schmeißen oder am liebsten wieder sofort verkaufen. Und gerade jetzt, wenn ich mir denke, jetzt ist günstig zu verkaufen, ich kriege eine Menge raus, ich weiß ja eben gar nicht mehr, ob ich es nochmal irgendwann günstig wiederkriege. Also ich
ja, gut, das ist das Risiko,
dass ich sage so, hey, jetzt habe ich voll Geld gemacht und dann so, ja cool, und dann kommt es aber nie wieder, der Bumerang, ne? Und dann sind die Sachen weg und dann kriege ich es nicht mehr. Also ich bin immer auch so jemand, ich weiß zum Beispiel auch jetzt bei Heimcomputern, mich reizen so manche Sachen null. Also ich weiß, ich habe so echt so ein Limit da und dann bin ich fertig mit der Sache, auch bei Spielen. Ich habe meinen Traum Fullset für manche Sachen und dann ist fertig. Bei Nintendo 60 zum Beispiel bin ich so gut wie durch. Da fehlen mir noch 2 Titel und dann ist Feierabend. Dann gucke ich da
also gar nicht mehr nach. Ich zum Beispiel habe ja keinen Fullset-Splin oder so, sondern ich sammle Dinge, die ich gerne in meiner Kindheit hatte, weil ich einfach dann emotionale Bindungen habe und manche Dinge sammeln sich einfach so an, weil der Moment einfach da ist. Aber ich trenne mich ja auch durchweg auch mal von einigen Sachen und fühle mich da auch immer ganz gut bei. Klar, liegt in der Natur der Sache, dass du, wenn du es 2 Jahre hast, eigentlich danach immer wieder ein bisschen mehr rausbekommst, als du bezahlt hast. Also in den seltensten Fällen hast du mal Geld draufgelegt. Ich habe jetzt hier auch wieder ein paar Dinge über den Winter verkauft, einfach die hier rumlagen, doppelt und dreifach oder die ich überhaupt nicht angefasst habe und habe dafür wieder neue Sachen gekauft und ach, keine Ahnung, ich bin damit fein, ich bin damit immer ganz gut gefahren. Es gibt gewisse Sachen, die würde ich niemals abgeben, bewusst aktuell gerade, aber das sind eigentlich die wenigsten Dinge. Ich würde jetzt mal sagen, gefühlt ist das Wenigste völlig unverkäuflich, was ich habe.
Also ich bin da ganz anders, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich habe in der Regel für meine Sammlung fast nur gekauft und habe davon eigentlich auch nichts ab, also wenig, sehr wenig abgegeben. Ne? Weil ich weiß nicht, also es ist schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Ein Ziel habe ich schon, ja. Ich habe zum Beispiel mein persönliches GameCube Fullset. Ich habe meine Spiele, die ich dafür haben möchte. Punkt. Mhm. So. Und ich hatte mir dann, ich habe mir damals viel die Videos vom Gerion 79, also vom Retro-Gambler angeguckt. Der hat mich dann auch so ins Mega-CD2 und sowas mitgenommen, was ich überhaupt gar nicht kannte als Kind. Ne? So, und auch da habe ich dann geguckt, dass ich mir dann zuerst die Spiele kaufte, die ich gut fand oder finde, die damals schon teuer waren. Die habe ich mir dann direkt als erstes gekauft. Mhm. Weil es ist, ich sag mal so, die Preisspanne von so einem 20-Euro-Spiel, gut, das kostet dann irgendwann vielleicht 40 Euro. Das ist in Ordnung. Habe ich aber ein Spiel, zum Beispiel für ein 32X des Knuckles Chaotix zum Beispiel, wenn ich das dann, das hat damals schon 200 Euro gekostet. Boah. Was es heute kostet, weiß ich nicht. Aber wenn ich habe es dann mir damals schon gekauft, weil ich dachte, okay, ich habe eigentlich nicht, ich sehe eigentlich nicht den Trend, dass es billiger wird und ich will es gerne haben, also kaufe ich es mir besser jetzt, weil wenn das 20-Euro-Spiel später 40 Euro kostet, ist es mir scheißegal, weil es sind nur 40 Euro. Ja. In Relation zu einem 200-Euro-Spiel, was zwar 200 Euro kostet, aber heute wahrscheinlich 350 kostet. Siehe diese Diskussion mit den Gameboys gerade.
Ja.
So, das deshalb gebe ich eigentlich ungern
was ab. Das dann auch gar nicht mehr voll, weil irgendwann ist ja auch, ich denke mal, du hast ja auch wahrscheinlich so ein Preislimit. Du würdest ja auch nicht sagen, ich gebe alles Geld der Welt aus, um das voll zu kriegen, sondern du sagst dann, das ist mir zu teuer.
Ah, ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, wo dir noch ganz wenige fehlen, und du hast die Möglichkeit, Zugriff auf einen Titel zu bekommen, dann sagst du dir vielleicht, okay, wenn ich den jetzt nicht kaufe und da kommt in einem halben Jahr das Ding nochmal, dann bist du vielleicht wieder über dem Preis. Also da kann ich mir vorstellen, dass du dann auch in diesen Abschlussmodus eintauchst und dann sagst du, scheiße, ich auf 50 Euro oder 100 Euro, dann ist es aber auf jeden Fall jetzt da, oder?
Also das ist auch sehr schwer zu beantworten, weil es ist ja immer so, ich empfinde das so, dass man in Epochen sammelt. Man entwickelt sich ja während des Sammelns auch weiter. So anfangs kaufst du Titel, wo du sagst, okay, du hast jetzt so einen Jump'n'Run-Flash und du willst unbedingt Jump'n'Run spielen. So, dann nimmst du, also guckst du in dein Regal, alles klar, ich habe einen Mega Drive, ich habe einen Super Nintendo und ich habe einen, was weiß ich, eine Dreamcast hier stehen. Super. So, dann fängst du an, dir zum Beispiel Jump'n'Runs zu kaufen. Ich mochte am Anfang zum Beispiel keine Shoot'em'ups. Überhaupt nicht. Mittlerweile liebe ich sie. Mhm. Ich habe auf jeder Konsole die für mich besten Shoot'em'ups. So, und man sammelt ja auch immer anders. Zu Anfangs kaufst du in Hauf. Ich habe am Anfang nur Module gekauft, weil ich mir dachte, ach, die OVPs, die kriegst du schon. So, zwei Jahre später habe ich alle meine Module verkauft und habe mir dann die Sachen nochmal in OVP gekauft, weil ich festgestellt habe, ist Quatsch, blöde Idee, gibt nicht, funktioniert nicht. So, und ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich natürlich ein Spiel schon ewig suche und was ich unbedingt haben will, und es liegt dann da. Ja, klar, dann musst du es kaufen. Natürlich. Ich habe deine Story zu Final Fantasy 3 für ein Super Nintendo. US-Release. Gibt es auch als Jap-Release, aber ist für mich nicht spielbar, weil ich ja nur Originalsachen spiele. Also kann ich mit dem Japanisch nichts anfangen. Und ja, irgendwann lag halt da ein Final Fantasy 3 auf einer Retro-Börse. Der Preis war nicht so schön. Ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ehrlich nicht. Der war auf jeden Fall über dem eBay-Kurs. So, dann habe ich meine Frau angeguckt und hab mir, und sie meinte auch, sagt sie ganz ehrlich, bei jeder Börse sagst du, ich will heute ein Final Fantasy 3 kaufen. Jedes Mal online, wenn so ein Ding inseriert ist, ärgerst du dich schwarz, wenn es irgendwie rausgenommen wird, für einen übelst teuren Sofortkaufpreis sofort raus ist, ohne dass du deinen Preisvorschlag beantwortet bekommen hast, ja. Sagt sie, jetzt kauft er den Scheiß, damit das Thema endlich abgehakt ist.
So, sehr konsequent.
Ja, also ich bin ja dann auch selber so. Und ich sag mal, ich habe eine sehr spezielle Einstellung zum Sammeln. Also in der Regel, das, was in mein Regal wandert, das bleibt dort auch. Es ist sehr selten, dass ich wirklich was abgebe. Klar, es gibt immer mal so Sachen, von denen kann man sich trennen. Ich hatte sehr viele lose C64C zum Beispiel. Ja, die habe ich letztes Jahr alle rausgeschmissen. Wofür soll ich die 5 Stück haben? Davon waren 3 sowieso kaputt.
Gut, es ist ja aber auch quasi mehr oder weniger Ersatz oder so. Ich bin ja auch bei dir, wenn es darum geht, dass man wirklich für sich persönlich sammelt. Ich sehe das auch eher wie eine Bibliothek, an der ich vorbeigehe und schmökern kann. Also ich sage, heute spiele ich mal das und da will ich halt mich nicht von trennen, weil ich sage, oh, wo ist das Spiel? Ach, scheiße, habe ich verkauft. Sondern nee, ich habe es extra dahingelegt, weil ich weiß, ich spiele es demnächst mal irgendwann. Ich kann es heute nicht alles spielen, okay, aber ich baue mir das auf, weil das ist so mein Wunschziel. Und davon trenne ich mich halt ungern. Da bin ich irgendwie auch sehr bei Dennis, was das Sammelverhalten angeht.
Ja, also wie gesagt, da gibt es eigentlich tausende Storys. Da kann ich, glaube ich, einen ganzen Tag drüber erzählen. Eine Sache teile ich noch, die so, ich versuche mich ja gerade mitzuteilen, wie ich so sammle. ich bin da nicht so gut drin, in Sachen erklären. Es gab zum Beispiel mal, wir waren im Ausland in einem Retro-Laden und Ich hatte mit meiner Frau im Vorfeld schon gesprochen. Ich sag, du, die Läden, die haben immer exklusive Sachen. Die sind zwar teuer, aber die haben immer richtig geilen Scheiß. So bin ich da reingewandert und stand halt dort das 64DD und das Satellaview für den Super Nintendo respektive N64. So, jetzt hatte ich das Glück, dass ich dem Händler schon mal was repariert hatte. Zwei, dreimal sogar schon. Ohne, dass wir uns kannten, aber wir haben uns dann ausgetauscht und ich habe da so einen Fernseher im Hintergrund gesehen, so, ey, der ist doch von mir. Ja, das war mein Fernseher. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen. So, am Ende habe ich dann natürlich ordentlich Geld dagelassen, das ist richtig. Das war vierstellig. Aber ich hatte einen 64DD im Top-Zustand in OVP, in Satellaview in Top-Zustand in OVP und direkt das 64DD Fullset dabei. Ja. So, ja, und das waren die letzten beiden Nintendo-Konsolen, die mir noch gefehlt haben. Das waren wirklich die letzten beiden, oder was heißt Konsolen, die letzten beiden so Konsolen-Attachments von Nintendo, die mir noch gefehlt haben. Und wenn sowas, da muss man sich natürlich immer selber die Frage stellen, es gibt Menschen, die haben etwas mehr Geld, es gibt Menschen, die haben etwas weniger Geld, es gibt Menschen, die haben gerade eine scheiß Zeit, da gibt man sein Geld natürlich nicht für Videospiele aus, ist doch klar. So, aber wenn du dann halt davor stehst, du möchtest etwas haben, du sammelst das und du hast richtig Spaß daran, weil jedes Mal, wenn ich jetzt, das ist auch heute noch so, zwei Jahre später, wenn ich jetzt nach oben gucke an mein Regal und ich sehe mein Satellaview da stehen und mein Fantasy-DD, dann kriege ich ein Lachen im Gesicht, weil ich ganz genau weiß, Alter, das ist sowas von geil, dass ich die Scheiße bekommen konnte, weil das waren so diese unreachable things, wo ich mir so dachte, die kriegst du nie im Leben. Ich war in Japan gewesen, ich war vor Ort in Akihabara. Meinst du, ich habe da so ein Ding da mal gesehen?
Vor allen Dingen die 64DD OVP ist auch irgendwie ziemlich geil und die Dinger sind ja richtig teuer geworden, ne?
Ja, also ich weiß nicht, was kostet so ein Ding in OVP 1,5?
Jetzt? Ich sag mal, mit OVP steht eine jetzt drin für 2 Mille. 2,5.
Okay, also als ich damals geschaut habe, war es 1,5. Ja, ich bin mal offen. Ich habe es fürs Fullset und alles zusammen habe ich 2,5 bezahlt.
Okay. Aber weißt du, was ich schön finde? Ich
kaufe ein Auto dafür.
Ja.
Ja.
Jetzt muss man natürlich auch aufpassen. Ich bin jemand, ich freue mich für Leute und total. Wirklich, ich hasse Neid, also Neid in Form von, ich bin neidisch auf jemanden, das kann ich gar nicht leiden. Ich freue mich da lieber für Leute, weil ich auch weiß, es sind ähnlich Bekloppte, wie ich es dann auch in manchen Bereichen bin. Ja. Aber der Neid ist halt ein Riesenthema in Deutschland, ne? Und ich glaube, dass es viele gibt, die sagen, boah, kauf dir für 2000 Euro so eine Konsole und so. Ja, Pech. Ne? Ich meine,
jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Ja, aber nicht jeder Schmied hat Glück, ne? Muss man auch mal
das
sagen.
Das ist richtig, aber es gibt auch genug Menschen, ohne dass ich das verurteile, die blasen im Jahr 5000 Euro in den Diskotheken über die Theke.
Ja, ja, ja. Man raucht nicht, man trinkt wenig.
Du rauchst durchaus.
Ja, aber durch auch. Ja, aber es ist halt, du hast auch einen relativ krassen Job, du hast viel Verantwortung, du hast auch sicherlich keine entspannten Arbeitszeiten von 12 bis Mittag und das ist halt einfach so. Da bist du halt einfach reingewachsen, ne? Deswegen, ich find's cool.
Also wie gesagt, es ist ja ich finde, man sollte das sammeln und das Beurteilen eines Kaufs nicht auf irgendwelche rationalen Dinge
sowieso never
draufpacken. Man sollte ganz einfach mal sagen, okay, klar, es gibt halt, wie gesagt, es ist halt eben so, der eine fährt ein Audi, weil er den cool findet, der andere fährt ein Fiat, weil er auf Fiat schwört und der andere fährt halt irgendein anderes Auto, weil er sich nichts anderes kaufen kann oder weil er sich aktuell in seiner Lebenslage nichts anderes leisten kann. Und das ist halt einfach so und das ist das Leben, Jungs.
Ah, jetzt habe ich mal geguckt, was dieses 64DD überhaupt ist. Eigentlich ist das ja auch wieder irgendwie so ein Scheiß, was Nintendo rausgehauen hat, was nicht funktioniert hat.
Das heißt, wir müssen...
Ja. Das war ein Flop.
Ja, das heißt, total Flop, genau. Sollten wir dann doch jetzt noch ein paar Mario Kart Live Dinger kaufen oder was?
Nee, natürlich. Nee, absolut nicht. Also,
Stonks. Nee. Das ist der nächste große.
Nee. Apropos Flops, Nintendo, was absolut kein Flop ist, ist ja die Switch, ne? Das Gerücht von der Switch Pro ist ja auch immer da. Was ich krass finde, ist, ich habe jetzt meine Switch gerade abgegeben. Grüße gehen an den Käufer, viel Spaß damit, du hast dich auch gemeldet, ne? Also, alles
in
cool.
In 3 Wochen holst du rum und kaufst dir wieder eine.
Nein. Ich habe mir eine gekauft.
Die Lite, oder?
Ich bin auf eine Lite gegangen und ich muss euch sagen, ich bin schwer begeistert. Ich benutze die Switch zu 99,9% im Handheld-Modus. Und alles das, was mich bei meiner Switch gestört hat, da rede ich von Gewicht, da rede ich von leicht beweglichen Joy-Cons im Handheld-Modus und das hat die ja nicht mehr. Ich finde die echt cool. Aber was ich brutal finde, ist, wie wertstabil die Switch an sich ist.
Also die, ne? Ja, das habe ich auch beobachtet. Und vor allem, was so geil ist, das, da habe ich mal die Switch beobachtet. Einfach so aus Spaß, weil mein Schwager möchte gerne noch eine haben und ich habe den Mama immer so Auktionen geschickt und keine Ahnung was, ne? Aber jetzt mal eine ehrliche Frage, Jungs. Was kostet das scheiß Ding im Laden? Okay, wenn sie wieder offen haben.
339 Euro.
Okay. Kann mir mal einer erzählen, warum ich für eine gebrauchte Switch 330 Euro plus Versand bezahle? Das verstehe ich nicht. Ja, nicht so ganz.
Hier wirklich erstaunlich, ja.
Also ich habe ja meine Switch jetzt. Hat man jeder gesehen, ich habe sie bei Twitter angeboten. Ich habe ja die erste Switch gehabt mit den grauen Joy-Cons. Die grauen Joy-Cons hatte ich aber nicht mehr. Die habe ich abgegeben, irgendwann getauscht, weil ich mir den Lime und Pink Joy-Cons dazu geholt habe. So, ich habe damals bezahlt für die Switch im Angebot bei Saturn. Ich habe dem Käufer nämlich auch die originale Rechnung noch mit dabei gelegt. 289 Euro. Vor zweieinhalb Jahren.
Ja.
Und ich habe jetzt 280 Euro bekommen für die Konsole.
Ja, also wertstabil sind sie auf jeden Fall. Ich habe die damals auch zum Release gekauft und ich habe auch zum Glück irgendwie kein Joy-Con-Drifting oder diesen ganzen, ich meine, ich
spiele auch nicht gehabt.
Ich spiele mit den Joy-Cons sowieso nicht, ich habe einen Pro-Controller. Na gut. Aber aus den bewegten Gründen, gerade aus der Zelda-Diskussion. Aber ich weiß nicht, das ist tatsächlich, wie gesagt, ist Nintendo. Schau dir mal davor die Wii U an. Die Wii U war immer preisstabil. Immer. Mhm.
Ja, aber wieso, stellt sich die Frage.
Ja, das ist Nintendo die Frage. Ist. Warum, ja, warum, ja, Nintendo ist. Ja, warum? Warum kostet Super Mario auf dem Super Nintendo, auf dem N64 oder auf der Switch vielleicht die meistverkauften Spiele überhaupt? Warum gibt sie Dinger nicht unter 40 Euro zum Beispiel? Hier Mario Kart 8 Deluxe. Du kriegst die Dinger nicht günstig.
Weil es auch eine Kinderkonsole ist, ne? Und die Eltern, die heute, die jetzt gerade Kinder haben im Alter von, sage ich jetzt mal, 6 Jahren, jünger, älter, wie auch immer, die sind alle mit Nintendo groß geworden. So, und ich sag mal, wenn ich jetzt das aus einer, ich sag ja immer, auf dem Trödelmarkt nenne ich das immer das wütende Muttersyndrom, die dann da steht, ja, und ihren normalen Nintendo DS in der Originalverpackung für 100 Euro anbietet, weil er ja mal 180 Euro gekostet hat, ja, und jetzt schon 10 Jahre alt ist, das Kind das Ding schon 8-mal gegen die Heizung geschmissen hat, ja, aber er ist ja noch top in Schuss, ne? So, und das ist, ich glaube, dass die meisten Eltern, also die Switch praktisch für ihre Kinder kaufen. So, und viele Menschen wollen natürlich auch dann gerade ein Objekt haben, eben weil es von Nintendo ist, ja, und dann gehen die Preise halt eben hoch. Ich sag ja, Switch ist ein No-Brainer. Du kannst dir eine kaufen und wenn dir das Ding nicht gefällt, du brauchst sie nicht umtauschen. Du kannst sie einfach verkaufen online. Ja? Du kriegst dasselbe Geld wieder. Wenn du dir ein Spiel kaufst zum Vollpreis, wo irgendwie ein Mario drauf ist oder Link oder was und dir gefällt's nicht, du brauchst dir keine Sorgen machen mit 14 Tage Rückgaberecht. Du kriegst dein Geld sowieso wieder.
Krass, ne?
Ja, also das ist aber auch tatsächlich, guck mal, Sony zum Beispiel und Microsoft, bei denen ist das ja nicht so. Sag mal, wenn du dir heute einen, weiß ich jetzt nicht, irgendwie einen neuen Release, nehmen wir jetzt mal einen älteren Release, der damals rauskam, war ja Days Gone zum Beispiel, ne? So, Days Gone hat ja ziemlich gute Kritiken bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und,
ich glaube.
Nichtsdestotrotz kriegst du das Spiel später für 10 Euro am Trödelmarkt, 2 Jahre später. Ja. So, wird bei einem Mario Kart für die Switch nie passieren. Ganz vergessen.
Das weil Nintendo drauf steht. Ökosystem an Nintendo.
Übrigens, Leute
machen sich das selber fit, da glaube ich. Ja. Ne? Da wird so diese Nintendo-Kuh wird halt so beschworen. Das ist so Markentreue und weiß ich nicht, was da alles mit reinspielt. Ne? Das ist, da sind, glaube ich, viele Faktoren, die die mehr von dem ewig stetigen Preis oder nicht Preisverfall da irgendwie ja, hochhalten. Also es kann ja nicht nur die Qualität. Klar, die Spiele sind qualitativ gut, aber nichtsdestotrotz hat ja Nintendo nicht irgendwie die Griffel auch noch auf dem letzten Flohmarkt. Und da kommt ja nicht irgendwie ein Nintendo-Anwalt mit einem schwarzen Koffer vorbei, sagt und ey, aber hier nicht weniger als 30 Euro für das Mario Kart.
Nee, das macht ja nur das macht nur Lego. Nee, Spaß.
Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Nintendo
könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das machen irgendwann.
Ja, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Da könnt, so weit können die, sind deren Griffel dann auch nicht, dass sie da noch eine Hand drauf hätten. Also es muss ja schon irgendwie ne, selbst getragen sein, ja. Diese.
Geht ihr mit, dass die Switch vielleicht die Konsole wird, wo das Fullset mit am schwersten wird, aufgrund der Masse an Titeln?
Hä? Für die Switch gibt es überhaupt nichts für den Titel.
Na, ich finde die Switch-Titel, was da rauskommt, auch über irgendwelche Drittanbieter und ich finde brutal, was da auch an Indie-Spiele
du, auf du kannst aber kommt. Eigentlich gar kein Fullset holen, weil es gibt ja viele Spiele ja nur online bei der, oder nicht?
Ja, also ich rede von physikalisches Fullset wird einfach. So viele Spiele gibt es für die Switch nicht.
Ja gut, aber ich stelle mal eine Gegenfrage. Was willst du mit Sophias Pony 123?
Ja, die passen. Hallo, für 2 Euro nehme ich es mit.
Ja, Fullset oder Fullset, ne? Und wenn ja, du richtig Fullset haben willst, musst du jede Scheiße sammeln. Das ist leider ja, so.
Aber Fullset, das ist, ne? Aber ich, wie gesagt, ich, von Fullsets, ich habe 3 Fullsets habe ich. Jaguar Lynx und was noch? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ist schon aber, so gut, dass du nicht mal weißt. Das ist schon gut, ey.
Ja, achso, ja, klar. Das DD-Zeug. Aber, ich weiß nicht, es gibt ja auch einen Hornochsen, der hat sich ein Wii-Fullset geholt. Das sind, glaube ich, 10.000 Spiele oder so.
Shovelware.
Absoluter Vollpfosten. Hm. Also das verurteile ich schon. Okay. Weil das ist echt Banane. Ne? Da guckst du dann in dein Regal, da hast du dann FIFA 12, FIFA 13, sich verarschen oder was? Nee. Also Fullset, wie gesagt, ist absolut. Verstehe ich nicht.
Ach, absolut. Übrigens, zu Carstens Geschichte mit einem Spiel gekauft und nachher hast du rausgefunden, dass es ein bisschen teurer ist, ne? Habe ich übrigens auch eins mal. Und zwar habe ich mir vor anderthalb Jahren oder so für einen Urlaub für die Switch Monster Boy und The Cursed Kingdom geholt gehabt für 30 Euro.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie später gelesen, dass das nicht mehr gibt, dass es nicht mehr produzieren. Und das ist echt teuer geworden. Also 100 Euro teilweise sogar.
Ja, klar. Ja. Aber nun, wisst ihr, Jungs, das ist so, das mit den Preisen, ich glaube, das ist eine endlose Diskussion.
Ja. Ist auf jeden Fall spannend, führt aber auch dazu, dass es häufig mittlerweile Sachen gibt, wo ich sage, die sind cool, die würde ich mir aber nie holen, weil für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt, weil ich es zu wenig spielen würde dafür.
Reizthema. Wisst ihr, was ich nicht mehr hören kann? Das Wort. Ich mag keine Firmen, die irgendwie in ihrem Firmentitel schon das Wort limitiert haben. Ich kann es nicht mehr hören.
Oh,
limited
ja,
Run, Limited, 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 Limited Games, Limited, Limitiert, Limited, Limited. Ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören.
Ja, aber das ist ja auch nur eine, eine Masche.
Ja, natürlich, deswegen ja,
weil es mir nicht ist. Wie die Playasia oder was. Das ist ja, aber da bin ich. Es ist ja auch so etwas, mag ja jeder kaufen, was er möchte. Ne? Aber so ein Limited Run Port, ne? Der dann irgendwie, wo es dann 350 Exemplare von gibt. So ein Spiel, was es eigentlich gar nicht gibt für die Konsole, was einfach ein Port ist oder sowas. Ne? Was kein offizieller Release ist. So ein Scheiß interessiert mich gar nicht. Sorry.
Ich muss ja da in dem, wo du sagst, Carsten, einmal auch echt abhaten, ne? Also, Square kam ja vor, ist jetzt auch schon fast anderthalb Jahre her, ne? Oder 2 Jahre, mit diesem super Ankündigungstrailer, die Collection of Mana, limitierte Erstauflage, wenn weg, dann weg und dann 3 Spiele auf, und das Ding kostet mittlerweile fast nur noch die Hälfte. Du wirst damit zugeschissen. Die haben dann einen Werbedings drauf gemacht und ihr müsst unbedingt an dem Tag vorbestellen, dann kriegt ihr vielleicht keins mehr. Und ich habe 2 Stück davon, eins für mich, und ich habe 2 Stück damals bestellt, weil ich dachte, ja super, dann hast du ein Exemplar, wo man immer gut was tauschen kann. Manchmal kann man ja auch mal gut so mit sowas, ne, irgendwas anderes ertauschen. Jetzt stehen hier zwei Collection of Manas bei mir im Schrank, einer von der OVP, und du kriegst das Ding überhaupt nicht los. Also,
naja, vielleicht, weil es einfach keiner haben wollte.
Dreimal darfst du raten, wer sich das Ding letztens neuwertig für 18 Euro gekauft
hat. Boah, stark, das ist super. Genauso, aber ja. Genauso wie der Final Fantasy 7 und 8 Remastered für die Twin Pack, für die Switch. Er ist in Asien rausgekommen, es wird niemals in Europa kommen, hier und da. Für 50 Euro über PlayAsia geholt und jetzt kostet 35 Euro bei Amazon.
Ja gut, so heutzutage, die Welt ist halt offen, ne? Das heißt, diese Sache hier exklusiv nur in Japan, das ging in den 90ern vielleicht, aber heute nicht mehr.
Ja, du hast ja einen globalen Markt. Ne? Da gibt es natürlich so einige Menschen oder einige Länder, die sich dann jetzt abinseln. Schöne Grüße an England, ihr Penner. sorry, rausschneiden.
Ja, aber dafür haben die aber Impfstoff, ne?
Ja, toll. Die leben auf einer Insel, Mann. Mach die Brücke hoch und fertig.
Welchen haben die denn? Den guten oder den schlechten?
Es gibt nur guten.
Ja, wahrscheinlich Ginger Ale. Nein, aber... ja, wie gesagt, was ist denn, Jungs, wollen wir nochmal ein bisschen von dem Hack'n'Slay des eBay-Preises mal in das Hack'n'Slay der Gaming-Welt gehen?
Boah, Überleitungsgut.
Oh, Alter, ich bin gut, ne?
Oh. Überleitung des Todes.
Alter, ich hab den Preis schon wieder heute.
Mhm. Das war Folge 31 des Retrotastisch Podcasts.
Komm, genau, ist das letzte Thema, das beste Thema zum Schluss, oder? Ist das
wollt ihr noch eben mein Hermes-Abenteuer haben?
Herpes-Fachversand.
Jetzt geht, du musst echt mal in Behandlung, Dennis. Ja. Ne, weil ich finde, du hast sehr viel Hass in dir.
Ja, ja, pass auf, ich teile diesen Hass jetzt. Nein, ich erzähl's ganz ruhig und ich habe noch nie Probleme mit Hermes gehabt. Ich habe bestimmt in den letzten 2 Jahren 100 Pakete verschickt, nie was gehabt. Dann habe ich jetzt eine Sache verkauft und derjenige, der es gekauft hat, sagt so, oh, Hermes, da geht immer alles mit schief. Ich sag, nein, keine Probleme. Dann nehme ich also zu dem Tag zum Hermes-Shop, 5 Pakete abgegeben, bezahlt, weg. Nach 2 Wochen schreibt er mich an, sagt, hör mal, hier ist nichts angekommen. Ich sag, wie ist nichts angekommen? Ich schon, Blutzucker, ne? Den Bon rausgenommen, wo die 4 Sendungen drauf sind und geh durch. Erste Sendung eingegeben, zugestellt. Zweite zugestellt, dritte zugestellt, vierte zugestellt, fünfte. Paket wurde nicht in Empfang genommen. Hä? Geguckt, gemacht, getan. Nee, das Paket ist noch nicht bei Hermes eingegangen. Wir warten auf ihre Überbringung, ne? Ey, ich denke, kann nicht sein, hier war Hermes-Shop. Nicht da angerufen. Also, ja, habe ich geguckt, bis auf ein Video, das große Paket mit dem bla 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 ist, keine Ahnung, wir haben den Fahrer gefragt, wissen wir nicht. Ich sag, ja, schön, super, toll. Ich war Hermes wieder angerufen. Ja, da müssen Sie jetzt 20 Tage warten, dann können Sie eine Verlustmeldung schreiben und dann passt das schon. Das war vor 5 Tagen. Habe ich also die Verlustmeldung gemacht. Hochprofessionell, schön im PDF rein, alles geil, bam, richtig Belege bei, bitte Ding. Haben Sie vielleicht Ursprungsbelege? Senden Sie uns bitte die Ursprungsbelege mit. Ursprungsbelege rausgesucht, dazu gepackt. Und jetzt kommt ein springender Punkt. Die Sachen haben zusammen, diese 3 Sachen, haben ursprünglich mal 587,23 Euro gekostet. Ne? So. Versichert ist das Paket mit 500 Euro. Habe ich mir gedacht, okay, wird schon passen. Ne? Ist vielleicht noch 400 Euro wert, der ganze Schriss, weg damit. Bekomme ich gestern eine E-Mail. Hallo, ne? Super, Sie werden nicht entschädigt, weil Ihr Warenwert liegt über der Versicherungssumme.
Unterversichert?
Was? Ja, Ihr Warenwert liegt wirklich überhalb der Versicherungssumme und gemäß AGBs Paragraph 4.1 haften wir da nicht.
Nee, oder?
Nee, der Laie würde jetzt sagen, dann haftet doch bis 500 Euro, darüber ist mein eigenes Risiko. Nein. Wir haften dafür nicht, denn die Warenwert war ursprünglich höher als 500 Euro. So, ich dann nochmal hingeschrieben, von wegen bla bla, hier sind jetzt gebraucht, Wert wird so 450 Euro sein. Sagen, ja, und ne? Nochmal dick fett markiert, direkt gesagt, ich erwarte bis 25.02. eine Antwort, sonst geht's an den Anwalt. Verbraucherzentrale auch schon angeschrieben, die sagten, oh, hört sich aber komisch an. Twitter hat sogar, da hat Hermes uns sogar bei Twitter geantwortet. Tja, ich habe heute Nachmittag eine E-Mail bekommen. Wir haben ihr Anliegen nochmal geprüft. Leider ist ihr Warenwert über dem Versicherungswert. Aber aus Kulanz erstatten wir ihnen 50%. Das heißt, in den nächsten Tagen gehen 250 Euro auf ihr Konto ein.
Wow.
Wie jetzt?
Das ist so ein Geier.
Also,
das ist echt so. Schon hart.
Ich habe jetzt tief durchgeatmet. Ich werde jetzt warten, bis die 250 Euro auf dem Konto sind. Ich hoffe, der Typ, der das überweist, hört den Podcast hier nicht. Und dann werde ich nochmal mit dem Anwalt sprechen. Ich meine, gut, der kostet auch 150 Euro Selbstbeteiligung. Ob ich mir das dann gebe, weiß ich noch nicht. Aber ganz ehrlich, das ist doch scheiße.
Ja, die hätten wenigstens hart. Sagen, bis 500 Euro und alles darüber hinaus ist dann halt so und fertig.
Aber sagen, nicht darauf spekulieren, so, haha, wenn nicht, dann alles oder nichts.
Das ist wieder so eine Reverse-Fick-Dich-Klausel, ehrlich.
Ja,
ja, wirklich.
Die Reverse-Fick-Dich-Klausel ist gut, ja.
Also, ja. Leute da draußen, egal was ihr verschickt.
Nehmt DHL.
Ist auch nicht unbedingt besser, ne? Egal was ihr verschickt, wenn ihr so eine Klausel drin habt, schreibt nachher drauf, das Scheißzeug hat 499 gekostet. Dann hättet ihr, ne? Dann gibt's keine Probleme.
Einfach zwei Pakete verschicken. Mann. Hättest du auch machen müssen, ey. Einfach was günstiger reintun und dann den Rest mit dem anderen Paket. Bam, Problem gelöst.
Er wollte doch 1,29 € Versand sparen.
Ja, ja, genau. Ja. War schon M-Paket. Oh
mein Gott, ja, super. Tja,
passiert.
Was für ein Rotz.
Also ich verschicke mit Hermes gar nichts mehr. Nachdem der Postbote wirklich einmal diese Dinger in die blaue Tonne geworfen hat. Ja, ich war live dabei. Ich habe das wirklich gesehen. Ja, ich habe mein Paket aus einer blauen Tonne gezogen.
Ja, das ist aber seitdem, sehr beliebt, unabhängig davon, dass man
seitdem,
Pakete in blaue Tonne.
Ja, da kommt auch Pappe rein. Wo ist denn dein Problem?
Seitdem ich da echt wirklich mit mir am Hadern war, als ich das gesehen habe, ob ich das nächste Mal meine rechte Hand physisch in sein Gesicht schwingen lasse, habe ich. Ich verschicke damit nichts mehr. Ich nehme DHL, die sind zwar auch Idioten, aber es geht schon.
Ja, was mir bei DHL so auf den Sack geht, und das hast du ja letztens auch erlebt, ist, wenn die unter Zeitdruck sind oder keinen Bock mehr haben, dann haben die dich ja grundsätzlich nicht angetroffen, das Ding in irgendeinen verfickten Laden gebracht oder in irgendeine scheiß Packstation gesteckt, wo du dann irgendeinen Code per Post bekommst und das erst rausbekommst. Das nervt mich echt hart, also richtig hart. Weißt du, der Hermes-Typ, der stellt wenigstens die super teure Lieferung einfach vor die Haustür, auch auf die Gefahr hin, dass es dann weg ist. Aber
wenn dieses, du dann unterversichert bist und nichts zurückbekommst.
Ja, leider bist du nicht zu Hause gewesen. Wir haben dein Paket in die nächste Packstation in der Nachbarstadt geschickt. Mach dir keinen Kopf, du bekommst in den nächsten 1 bis 7 Tagen eine Postkarte, wo dein Abholcode draufsteht. Und du denkst dir so, what?
Ja, wobei ich muss sagen, unser DHL-Pote ist gut.
Ja, meiner ist jetzt wieder gut. Ich habe mich ja schon ein paar Mal beschwert, dann hat er dann auch einen anderen bekommen.
Ja, du musst dich nicht beschweren, du musst dem 10 Euro Trinkgeld geben, regelmäßig. Ich schwöre dir, Dennis, gib dem einmal, wenn der hochkommt, einen 10er oder einmal ein 20 Trinkgeld. Hör mal, du glaubst gar nicht, wie schnell der fährt dich ab sofort als erstes an.
Ja, aber pass auf, ich kläre dir jetzt mal, wie das bei uns abläuft. So, er klingelt, ich mache die Tür auf, DHL, Post, puff, Tür zu.
Dann schmeißt dir einer was entgegen.
Ich habe die Möglichkeit gar nicht, ich müsste dem praktisch in dem Moment irgendwie mit einer Rakete einen 10-Euro-Schein nach unten schießen.
Ja, oder schreit aus dem Fenster, komm hoch, gib Trinkgeld.
Nee, guck mal, jetzt mal ernsthaft, ne? Ich verstehe, die Jungs sind überlastet, unterbezahlt, schlechte Bedingungen und schlechten Job und alles scheiße, alles gut, verstehe ich. Ja, aber trotzdem, Versanddienste im Moment. Am besten ist hier Dingens, DPD. Das ist richtig geil. Diese DPD, da hast du ein Live-Tracking. Da siehst du, wie das doofe Auto 8-mal an deinem scheiß Haus vorbeifährt. Ja. Am Ende, leider hat das heute nicht geklappt, ne? Bitte fahren Sie zu Ihrem DPD-Shop, 88 Kilometer südlich von deinem Wohnort, ja. Und dann holst du es dann da ab. Ne? Am besten 2 Tage später. Und dann guckt dir nur einer dumm an, wie du willst ein Paket abholen. Ja, ihr seid ein DPD-Shop. Ja, ihr habt Pakete von mir.
Wo ich super zufrieden mit bin letzte Zeit, ist, wenn UPS was bringt. Das ist schon eine geile Nummer, ey.
Alter, die sind aber auch schnell, Mann. Ohne Witz.
Boah, wenn ich die sind richtig gut, ey.
Wenn ich sehe, wenn ich etwas bestelle und ich sehe, das wird mit UPS geliefert, dann kannst du gleich die Tür aufmachen, dann kommt das nämlich gleich.
Ja, vor allen Dingen, du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Wenn nicht gerade ein Unwetter ist oder so, dann kommt das Ding, dann, wenn die es zusagen, ey, das ist richtig. Also UPS, muss ich echt sagen, bin ich schwer vom
begeistert. Ja, das ist ja auch der Mercedes und dein Lieferdienst.
Und, ne? Und vor allen Dingen auch, das muss man sagen, nette Fahrer, die auch, zumindest, ja, die sind einfach der Sprache mächtig. Also, ich meine, bei uns auf der Firma kommen jeden Tag mehrere Lieferdienste, ne? Und an der einen Tür vorne an dem Büro ist ein Schild, das ist, das habe ich selber gedruckt, das sind 60 mal 80. Da steht, bitte, Pakete bitte auf den Hof liefern. Ey, weißt du, wie viele Leute da vorne stehen und klingeln und das nicht, also du stehst davor, das ist unübersehbar. Und das ist halt nervig, ne?
Ja, aber das ist, hat, glaube ich, nicht viel mit der Sprache zu tun. Also,
das ja, doch, mit Lesen hat das, mit Lesen hat ja, auch was zu tun.
Mit Lesen, aber nicht unbedingt mit der Sprache, weil wir haben ja seit 2017 ist der Kundenservice bei uns an eine neue Position gewandert und der alte Kundenservice ist halt nur noch ein Personaleingang. Und ich habe heute mal das Schild mal weggenommen, wo immer noch der Text draufsteht, dass wir seit 2017 den Kundenservice woanders haben. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute immer noch dorthin kommen, klingeln wie bescheuert, obwohl vorne der Kundenservice nicht zu übersehen ist, der neue.
Der ist ja hier nicht zu übersehen. Nicht
weg. Und dann lesen die manchmal das Schild und klingeln trotzdem noch. Vielleicht macht ja doch noch einer auf. Also das ist einfach Ignoranz der Leute teilweise. Das ist aber
gut, Lieferdienste haben halt, wie gesagt, schlechte Bedingungen und so. Alles gut, ich verstehe das wirklich. Ihr macht einen tollen Job, euch alle in Ehren, ja. Aber ihr habt echt schwarze Schafe dabei.
Ja, leider.
Schwarz das kann man so stehen gemeint. Lassen, glaube ich.
Aber ich erzähle da noch eine interessante Geschichte vom Lieferdienst.
Dann haben wir aber keine Zeit mehr für Diablo, also musst du jetzt aussuchen,
was du hast machen. Schon wieder meine Überleitung gesprengt. Das hast du im letzten Podcast schon gemacht.
Ja, gut, ne? Ich habe mir Final Fantasy 8 Remaster für die PlayStation 4 bestellt gehabt, für 16 Euro bei dem großen Versanddienstleister unseres Vertrauens. Also der die meisten Wohnzimmer abräucht und so, ne, wisst ihr?
Dann Bezos komme, ja.
Und dann kommt... dann Bezos komme. Deine Alexander geschehen. Auf jeden Fall kam dann am nächsten Tag Sendung, da war ja hier bei uns Schnee, kann nicht zugestellt werden, wird zurückerstattet, Pech gehabt, so ungefähr. Da habe ich da nur hingeschrieben, ich sage, ey, aber ich will das ja haben, ne, dann schick doch ein neues raus. Ja, okay, schicken wir Neues raus, machen wir eine Ersatzlieferung fertig. Dann stornieren wir die Zurückzahlung und ist die Sache auch gut. Ja, ich sag super, freue mich drauf. Am nächsten Tag habe ich die Rückzahlung drauf und zwei Spiele im Postkasten.
Ja. Läuft doch. Reseller, Rolf.
Ja, aber das ist doch. Ich habe nochmal hingeschrieben, ich sag, ich habe jetzt zwei Dinger hier und das Geld. Da haben sie mir das Geld wieder abgebucht und haben gesagt, sie wollen aber nicht zurückgeschickt haben.
Ja, okay. Ja, immerhin warst du ehrlich und hast genau. Das ist gut.
Fast schon diabolisch.
Ja. Vielleicht verlosen wir mal ein Exemplar davon.
Ich verlos dich gleich. Lass uns jetzt über Diablo sprechen.
Es wird jetzt Zeit für das Prime-Thema. Warum willst du denn nicht?
Nein, okay, können wir machen. Spiel wird cool, kaufe ich mir. Yeah, Daumen nach oben. Yeah, oh.
So, das war's mit dem Retro-Tastisch-Podcast. Schön, dass du da warst.
10 von 10 Punkten.
Das ist mein letztes Mal, dass ich dabei war.
Ja. Genau, komm, ja. Zum Glück, ey.
Komm, hol uns ab. Also, sie finden es, glaube ich, alle ganz geil, oder?
Also, wir müssen da erstmal festhalten, was kommt da überhaupt. Also, das
ja, dann erzähl uns das doch mal. Wir wissen
ja gar nicht, was kommt, ist ein Remastered, kein Remake, ganz wichtig. Das heißt, dass Diablo 2, was kommen wird, basiert immer noch auf der gleichen alten Engine, die früher schon zum Einsatz kam. Der große Unterschied ist nur, dass man auf diese Engine eine 3D-Oberfläche gesetzt hat, um die Figuren in 3D darstellen lassen zu können. Die sind nicht mehr 2D, sondern 3D, während die Welt drumherum immer noch im 2D erstrahlt. Dann natürlich schicke Lichteffekte, mehr Sound etc. Blablabla. Das Ganze noch in hohen Auflösungen machbar. Dadurch, dass das auf derselben Engine basiert, hat sich am Spielgefühl nichts getan im Grunde. Angeblich, also ich habe es noch nicht gespielt, deshalb kann ich das nicht sagen. Und der große Unterschied ist dann auch noch, du wirst das für alle möglichen Plattformen kriegen. Du wirst deine Speicherstände teilweise, soweit ich mitbekommen habe, sowohl auf PC als auch dann bei der Switch oder PlayStation laden können, weil die cloud-basierend abgelegt werden. Und du kannst in 8-Spieler-Mehrspieler-Modus spielen. Statt wie üblich 4, wie man es eigentlich immer kennt, glaube ich, bei Diablo sind es dann halt 8. Ja, das war es dann eigentlich, was ich so dazu sagen wollte. Es ist halt ein klassisches Remastered. Aber es ist nicht von Blizzard.
Genau. Curious
Visions. Genau, die haben schon die Crash Bandicoot-Spiele, glaube ich, remastered. Ja. Ne?
Und Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Tony
Hawk's 1 und 2 und die haben ja nur Lorbeeren dafür kassiert. Und es ist, glaube ich, nicht so verkehrt, dass es mal eine andere Firma macht als Blizzard selbst. Ne?
Also, ja, also ich fand die Fakten ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Also die reinen Fakten, die sind echt überzeugend, finde ich. Mhm. Ich habe die Tage schon wieder kurz davor gestanden, mir mein Diablo 2 wieder rauszukramen und erstmal nochmal Oldschool zu spielen.
Ah, da gerade Oldschool spielen, du kannst im Spiel auch wechseln zwischen Original und neuer Grafik.
Ah, okay, also die Optionen.
Genau, genau.
So
wie bei Command Conquer zum Beispiel, das ja auch Klick. Der Fall war. Da ja. Kannst du im Singleplayer Leertaste drücken, zack, hast du Pixel ja. oder 4K-Grafiker.
Und die 27 Minuten Zwischensequenzen werden komplett neu gemacht. Ja.
Die sind alle komplett genau. neu.
Also, so schick. Also interessant fand ich bei Diablo 2 schon immer gegenüber dem dritten Teil eigentlich diese interessanten Skilltrees, die du halt machen konntest.
Ja, du hattest Diablo da wenigstens welche.
Genau, im Diablo 3 ist es ja abgespeckter mit deinen Points. Beziehungsweise du hast deine Attacken und so, die kannst du dann halt wählen und so, alles gut, aber da gibt es halt wirklich so RPG-like Skilltrees. Was ich in einem Video gesehen habe von einer Redaktion, wo ich immer die Videos mir anschaue, war halt auch eben diese interessante Sache, dass du dir so ein Melee-Mage zusammen basteln kannst oder so ein Magic-Barbar oder was, wenn du es möchtest. Ob das halt später dann gut ist, wurde halt eben halt auch gesagt, ist halt so eine Frage, ne? Und PvP-Modus finde ich cool. Wirklich. Ja, das macht mir Spaß und ja, ich freue mich wirklich drauf. Release soll ja sein 2021, also dieses Jahr. Und ja, also ich freue mich da wirklich drauf und hoffe wirklich, dass es nicht verkacken.
Ich glaube, es wird gut.
Ich denke auch. Ja. Wahrscheinlich, weil halt auch eine externe Firma das bearbeitet. Die gehen ja manchmal mit einer ganz anderen, Ziel da dran, während die Originalfirma meistens hingesagt, wir haben das damals schon geil gemacht und wir sind immer noch die geilsten, hat eine externe Firma meistens echt, da hängt ja viel mehr dann da dran, weil die haben den Auftrag und müssen das machen und die gehen da mit ganz anderem Herzblut dann da dran, weil für die ist das ein Auftrag, wir müssen das fertig machen, wir müssen das gut abliefern, damit die Leute uns mögen, wenn die Originalfirma der Meinung ist, wir sind, wie gerade schon gesagt, wir sind eh die geilsten, die Leute mögen uns, das, was wir machen, reicht schon, was ja dann doch nicht immer funktioniert. Deshalb glaube ich auch, dass das gut funktionieren wird.
Zumal Blizzard ja auch gezeigt hat, wie es eben nicht geht, ne?
Ja, das meine ich ja damit. Ich wollte es nicht so direkt sagen, weil dann fühlen die sich direkt angegriffen und dann kriegen wir direkt eine Sperre von denen und dann.
Sie haben es ja selber schon gesagt.
Die haben es ja tatsächlich
sie haben
da leider nicht auf die Fans gehört.
Die Frage war, glaube ich, die ihnen, glaube ich, weiß nicht von wem, ob es jetzt durch Foren oder wie auch immer, wurde ihnen, glaube ich, indirekt die Frage gestellt, ob sie es denn genauso vergeigen wollen wie bei Warcraft 3 Reforged. Und dann hat man nur so durch die PR-Blume gesagt, wir werden nicht dieselben Fehler machen.
Ja. Also interessant, was noch abzuwarten ist, für mich finde ich, weil du gerade sagst, Fehler und so weiter, sie haben ja gesagt, dass es Mod-Support geben wird.
Ja, aber eingeschränkten.
In eingeschränkten. Ist ja eigentlich dann nur auf PC umsetzbar, ne?
Ich denke, es wird wahrscheinlich auch nur auf PC geben dann.
Ja. Coole Features, Auto-Gold-Pickup. Einziger großer Kritikpunkt, den ich bei Diablo 2 hatte, dieses fucking Klicken in jedem scheiß Goldhaufen, den du findest.
Ja, das fällt jetzt flach. Dann.
Ja,
wenn du möchtest.
Ja, wenn du es halt willst. Ja. Das Item vom Pair ist natürlich zeitgemäß, finde ich gut.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ich glaube im Diablo 2 gab es das nicht früher, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Was denn? Das ist eins, ja, dieses Item-Compare, nee, also, dass du praktisch nicht die Items vergleichen konntest.
Du musstest das Item immer an mit der Maus drüber gehen wenigstens, aber dieses, ja, diese Komfortfunktion, dass du dann angezeigt wird, was du noch ausgerüstet hast, gab es damals nicht.
Ja, aber das braucht so man auch eigentlich auch nicht.
Das ist schon sehr praktisch. Also wenn du ein Item aufsammelst und siehst, oh, dann hast du auf einen Blick direkt einen Vergleich zu deiner jetzigen Waffe und musst nicht hin und her gucken. Also
gibt's richtig. Crossplay? Weißt du immer was von?
Ja, Crossplay gibt es.
Weil gab's ja bei den Diablo 3 gibt's das nicht, ne? Soweit ich weiß. Richtig. Da kannst du nicht zwischen. Ah, das ist sehr gut, weil dann brauche ich mich nicht scheuen, es diesmal tatsächlich aus historischen Gründen natürlich direkt für den PC zuerst zu kaufen und habe dann kein Problem mit Leuten zu zocken, die es dann auf der Konsole haben.
Ja,
zusammen.
Ich glaube, weil das jetzt ja auch komplett über Battle.net läuft und Diablo 3 läuft ja irgendwie über PlayStation Network, Xbox Network und halt Battle.net. Mhm. Ich glaube, deshalb hatten die da keinen Crossplay gehabt. Das ist aber auch zu einer Zeit erschienen, wo das ja auch noch nicht so Battle.net auch noch deutlich kleiner war, ne?
Also was ich ziemlich geil finde, ist, was ich gelesen habe, ist, dass die das Traden zwischen Spielern deutlich besser machen. Das war ja ein bisschen umständlich damals. Jetzt kannst du so ein bisschen wie bei Guild Wars früher im Chat quasi das Item verlinken und der andere kann draufklicken. Oder bei WoW war es ja auch so.
Ja, ich glaube, so eine Box gibt es ja dann auch, ne, wo du halt dann so die Truhe. Scheiße da reinwirfst und der andere nimmt die einfach da raus.
Ja, das ist ja der Handel dann, aber das andere halt nicht. Also, ich freue mich tierisch drauf, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, dass diese Gitarre klingelt, während ich da an dem Lagerfeuer stehe und loslaufe. Ding, 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 ding. Oh nee, das war der verrückte Frosch.
Vielleicht sollte man ja überlegen, dass wir vielleicht damit andere hat ja nicht geklappt bisher, dass wir da vielleicht zu viert was machen können.
Ja, das liegt an unserem katastrophalen Zeitmanagement.
Ja, ich weiß, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, Torchlight ist kacke.
Ja, also, kacke ist es nicht.
Doch, es gefällt mir nicht. Also ich habe es
nochmal
angespielt, es gefällt mir einfach nicht. Also das ist.
Du wirst mit der Grafik nicht warm, ne?
Ja, das sowieso. Was cool ist, dass da ein Heatcrab hinter mir herläuft. Aber es ist einfach, ich finde, das Trefferfeedback ist mies. Also ich habe das auf dem PC, den ersten Teil, deutlich besser in Erinnerung gehabt, als irgendwie den zweiten Teil auf Konsole.
Was würdet ihr für eine Klasse spielen bei Diablo 2?
Alle. Ich würde, glaube ich, wieder auf, ich glaube, würde wieder ein Paladin spielen wollen. Habe ich früher immer gespielt, ja.
Also ich denke mal, meine Frau und ich, also wir warten ja auch schon händeringend drauf, wir werden wieder so eine Mage-Melee-Kombo zocken, also wahrscheinlich Barbar und Zauberer. Klar, aber wenn wir das nochmal zu viert dann dazu zocken wollen würden, ich kann mir das ja auch dann nochmal für PC kaufen.
Also ich glaube, ich würde es auf Konsole ziehen. Ich finde Diablo 3 macht jetzt nicht so viel falsch, auch nicht so viel richtig, aber was Geiles ist, es macht einfach auf Konsole mit der Steuerung richtig
Spaß. Du kannst am PC mit der Steuerung auch spielen, so ist das nicht. Aber ich werde es wahrscheinlich auch eher für die Konsole holen, weil ich mit der Cutter mal zusammen spielen werde. Und das geht natürlich nicht am PC, weil dann müsste sie sich ja auch noch eine eigene Version kaufen. Und das wird sie auf jeden Fall nicht machen.
Am meisten Bock hätte ich 4-Mann-Couch-Coop, ne?
Nee. Klar. Also ich werde es wahrscheinlich auf dem PC kaufen, weil eigentlich habe ich alle Blizzard-Spiele zuerst auf dem PC gezockt. Konsole war dann eher so ein Nachgedanke. Ich habe es jetzt, diese Diablo 3 Eternal Collection, wie es da hieß, hatte ich mir nochmal physikalisch geholt.
Für die Switch kommt es auch.
Ja, genau. Wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Auf das Einloggen und dann gucken, wo ist der Ausgang und dann die zufallsgenerierte Welt quasi, der Bereich, einfach erstmal außen wieder ablaufen und gucken, was dann drin ist. Einfach dieses, wie so blöd es klingt, immer diese leichte kleine Abwechslung, die sich da stellt. Du weißt,
am Ende halt, stellt sich raus, die haben sie weggepatcht.
Das wäre übel. Das wäre echt übel.
Nein, ich denke nicht, dass das wegkommen wird, weil dadurch, dass du ja, dass das auf der Ursprungsengine basiert, wird das wahrscheinlich, und das ja immer noch 2D-Welt immer alles ist. Aber unabhängig davon, hier zum Thema, wäre das ein Nintendo-Spiel, wird es wahrscheinlich 59,99 kosten, aber es wird tatsächlich nur 39,99 kosten. Also ich sehe es jetzt auch hier auf der Website, ich weiß nicht, welche Plattform das ist. Ich klicke mal hier weiter. Ja, dann, für die nee, PS5 das wird für Battle.net dann sein, die digitale Version.
Ja,
für die aber, PS5 wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem ein verhältnismäßig humaner Preis. Gut, 29 wäre besser gewesen vielleicht, aber es ist eigentlich noch recht human. Es ist kein Vollpreis halt, ne?
Also ganz ehrlich, den würde ich auch bezahlen dafür.
Ja, ohne Scheiß. Stellt sich mal die Frage, ne? Ich meine, wir wissen alle, wie fesselnd dieses Spiel sein kann, was du da auch endgame-mäßig machen kannst und so weiter und so fort. Da ist halt einfach Looten und Leveln angesagt, ne? Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn das Spiel so funktioniert, wie ich es mir erwarte, brauche ich dann überhaupt noch ein Diablo 4?
Ja, definitiv. Weil das ist praktisch ein Brew-Up, sage ich jetzt mal, von früher. Das ist etwas, der Diablo 2 auf dem PC gespielt hat, der wird sich da relativ schnell zu Hause fühlen, wie ich zum Beispiel. Ich war ja so ein Kellersuchti bei Diablo 2. Und Diablo 4, natürlich hätte ich es gerne. Ich will eine neue Story, ich will neue Charaktere, ich will atemberaubende Attacken, ich will richtige Effekte und ich will einfach, dass die Diablo-Serie weitergeht und dass ich da in 20 Jahren immer noch Spaß dran habe.
Ja, mal was Neues halt. Ne?
Aber jetzt sag mir nicht, dass du die Story von Diablo 3 gut fandest.
Tatsächlich, eigentlich schon. Wie gesagt, ich bin ein recht zufriedener Gamer. Es sei denn, du gibst mir so eine scheiß Movement-Steuerung. Ja, aber ich bin eigentlich ein leicht zufriedenstellender Gamer und die Story an sich, erstmal spiele ich es meistens mit meiner Frau und meistens haben vielleicht ein paar Frauen so ein Problem, 10 Minuten einfach mal nichts zu sagen und dass man so eine Sequenz sehen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass mich die Story in Diablo 3 schon gepackt hat und ich fand es gut. Ne, das mit Deckard Cain und so, das ganze Hin und Her am Anfang und so, ich fand das klasse.
Ne? Doch, ich fand den ersten, das erste Drittel von Diablo 3 fand ich auch ganz cool. Ich fand, das ist dann am Ende sehr schwach geworden, leider.
Ja,
Ich habe der fünfte Akt, der war nicht toll mit Maltael. Aber was ich ganz cool fand, das war ja hier mit Zoltan Kull. Achtung, ich glaube, das ist auch gut, das ist ein kleiner Story-Spoiler, ne? Nach dem Motto, ja, ihr habt das Geburtsrecht zu Göttern, ne? Seid Götter, benehmt euch nicht wie einfache Menschen oder sowas, ne? Mhm. Oder Nephalem, so wird ja gesagt, ne? Und irgendwie so, der Charakter sagt dann, na, cool, wie lief das Gott sei denn so? Wollte ja gerade dann noch versucht, seinen Kopf wieder zu holen, ja? Das war schon klasse, das fand ich schon lustig, also den Dialog fand ich schon gut. Nee, ganz ehrlich, ich finde Diablo 3 war ein rundes Spiel und es hat mir Spaß gemacht. Und Diablo 4 soll das bitte fortführen. Ja, und die können sich mal langsam bewegen damit. Na, jetzt Diablo 2 Resurrected ist ja in Ordnung.
Soll er dieses Jahr erscheinen?
Ja. Diablo 4? Nö. Nee, Diablo 4 ist noch... Diablo 4 kommt übrigens, ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste gefunden, wahrscheinlich auch dann, wenn Gran Turismo 7 kommt. 2022 plus X.
Ja, interessant zum Diablo 4 ist aber trotzdem, dass ich heute ein Video gesehen habe, es heute vor ein paar Stunden, wo gesagt wurde, dass Diablo 4 sich noch in der Pre-Alpha befindet. Wollt ihr mich verarschen? 10 Jahre
her. Weil die haben doch schon den, die haben doch letztens diesen Trailer veröffentlicht mit der neuen Charakterklasse. Den fand ich eigentlich irgendwie ganz gut gemacht.
Für Diablo 3 haben die auch Trailer rausgehauen. Wir haben auf der Gamescom eine Version gespielt, davon war nichts mehr im fertigen Spiel zu sehen. Also, das ist ja auch noch so eine Sache, ne?
Ich würde euch übrigens heute Abend noch mit einem kleinen Tipp bezüglich Diablo entlassen. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob ihr lest oder nicht, es gibt in der Welt von Diablo 2 eine kleine Buchserie. Ich glaube, das erste Buch ist Diablo, der dunkle Pfad. Und da gibt es halt noch 2-3 andere. Die sind sehr lesenswert, die machen echt Spaß. Also wenn ihr Bock auf das Universum habt, dann empfehle ich euch das. Sind gut zu lesende Fantasy-Geschichten. Und kriegt man bei unserem Medimobs teilweise für 2-3 Euro die Bücher. Ansonsten komme ich neu kosten. Mein Mikrofon ist gerade umgefallen. Neu liegen die bei 9 Euro. Ich habe mich auf mein Kabel gesetzt. Also das ist mal so als kleiner Buchtipp hier am Rande bei diesem Podcast.
Okay. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Ende so langsam, wa?
Oh, wir haben volle 2 Stunden heute, wa?
Fast, ja.
Sehr cool. Sehr schöne 2 Stunden. Wünsche euch einen wunderschönen Restabend oder Morgen oder Tag da draußen, was immer ihr macht. Und euch dreien wünsche ich eine schöne gute Nacht. Es ist nämlich doch spät geworden.
Ja, stimmt.
Ja, das stimmt.
Wieso das denn? Wir müssen mal einen Podcast morgens aufnehmen. Dann machen wir 10 Stunden Podcast.
Ich muss da arbeiten. Ich weiß ja nicht, was du sagst.
Nee, Sonntags. Einfach in Unterhose, direkt an Notebook setzen und an PC setzen, dann durch Podcast.
Genau. Sonntags morgens hänge ich am Lötkolben.
Du kannst auch Löten und Podcast machen.
Ein Löten und Podcast
machen. Löten und Podcast, genau. Der Podcast mit Lötzinn.
So. Ja, aber bleifrei.
Bleifrei natürlich.
Ihr habt übrigens gerade mal eine schöne Abschiedsrede torpediert und deswegen sage ich nur noch.
Was? Du hast eine Abschiedsrede
von denen? Deswegen hast du uns jetzt.
Du
hast zwei Überleitungen gesprengt. Ja?
Tam, tam, tam.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Schließt einen Kosten.
Daumen?
Ja, genau. Drückt auf den kostenlosen Abo-Button bei eurem Podcatcher des Vertrauens und schreibt uns doch, was ihr davon haltet, auf Twitter und
Co. Und die Kreditkartendaten nicht vergessen.
Genau, und wir brauchen eure Adresse und Kreditkartendaten, damit euer Word nicht gesperrt wird.
Das und wenn ihr wollt, nehmen wir auch noch die Blutgruppe.
So, jetzt ist hier auch Ruhe, ne? Ihr wisst Bescheid.
Gut.
Ja, ne, ihr auch. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.
Tschüss.
Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.